Wir wollen blicken auf die taktischen Entwicklungen dieser Erstligasaison bei den Männern und dazu habe ich eine perfekte Runde hier. Benny Grund ist da und Martin Rafit. Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist der Rasenfunk Royal.
Der Rasenfunk Royal.
Wir alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge des diesjährigen Rasenfunk Royals, unserem großen Saisonrückblick, den es nur hier im Rasenfunk in dieser Form gibt. Wir blicken zurück auf die Saison aller 18 Vereine in 18 einzelnen Sendungen. Wir blicken zurück auf die Saison der Schiedsrichter, auf die Saison der Torhüter und wir blicken auf taktische Entwicklungen der abgelaufenen Saison. Und das hier ist der erste Teil dieses großen Royals. Hier wollen wir über die Taktik sprechen. Und ich bin sehr froh, dass ich dazu Gäste habe, denn ansonsten würde es ein bisschen dünn werden. Aber Martin Rafit ist hier. Hallo Martin.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Von der Spielverlagerung Academy. Man kann bei dir auch Seminare buchen. Wird alles verlinkt. Kommen wir bestimmt heute nochmal drauf. Und Benny Grund ist hier. Servus Benny, schön, dass du da bist.
Danke für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, in der Runde über Taktik zu sprechen.
Ja, ich freue mich ja sehr, dass du neben all deinen Verpflichtungen für Rondo TV und alles andere noch hier in Zeit gefunden hast. Denn es ist ja auch eine interessante Sendung heute. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, taktisch gesehen war das eine der interessantesten Spielzeiten der letzten Jahre? Martin, du darfst mal vorlegen.
Ja.
Möchte ich ganz dringend unterschreiben. Ich glaube, ich würde direkt mal die Eingangsthese rausballern, dass wir dieses Jahr in der Bundesliga die zwei taktisch interessantesten Mannschaften Europas wahrscheinlich hatten. Oder zumindest zwei der Top 5 so. Und vielleicht sogar zwei der interessantesten oder zwei der fünf interessantesten der letzten 5 bis 10 Jahre. Also das ist allein durch Leverkusen und Stuttgart eine außergewöhnlich interessante Saison gewesen. Und dann waren da auch noch diverse andere Mannschaften, die auch ein bisschen was gemacht haben. Also das war schon, das hat deutlich mehr Spaß gemacht als einige der vergangenen Saisons.
Würde ich dem dringend zustimmen. Fand es auch sehr, sehr spannend, wie sich Teams entwickelt haben. Auch einfach konträr zu dem, wie man es eigentlich erwartet hätte vor der Saison bei ein paar Vereinen. Qua der Spielanlage der Bundesliga und da gab es ein paar sehr, sehr interessante Entwicklungen und sehr, sehr viele interessante Teams, die sich da haben was einfallen lassen und ich freue mich, da mit euch drüber zu diskutieren.
Ja, aber bevor wir da einsteigen, dann will ich die historische Dimension wissen, weil wenn ihr hier schon so begeistert loslegt, was ich sehr nachvollziehen kann, dann würde mich interessieren, also wenn wir jetzt dann in Taktikbücher in 20 Jahren schauen, wird es dann so, wie es halt da ein Kapitel gibt über das Guardiola Barcelona und über das Pressing Klopp, wird es denn dann auch ein Kapitel geben zu Leverkusen und Stuttgart, Martin?
Stuttgart wäre wahrscheinlich angemessen, aber könnte so einer dieser Fälle sein, die ein Kapitel verdient hätten. Bei Swansea City 2011 oder so hätte wahrscheinlich auch ein Kapitel verdient, hat aber kein Kapitel, weil es einfach nicht groß genug gewesen ist, sondern man guckt natürlich dann primär auf die großen Erfolge und dann wird Leverkusen natürlich definitiv eins haben, allein schon wegen der Erfolge. Egal, also wenn die irgendwie 0815 tief stehen und Kontern gespielt hätten, mit den Erfolgen hätten sie auch so ein Kapitel gekriegt. Deswegen Leverkusen auf jeden Fall, Stuttgart weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hätten es beide verdient und Leverkusen auch dann unbedingt verdient, dass sie das dann auch kriegen werden. Leverkusen ist vielleicht insofern auch noch so ein bisschen richtungsweisender in einem größeren Ausmaß, weil sie noch stärker anders spielen als bisher. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen neuartiger in ihrer Spielweise, was sehr, sehr spannend ist. Stuttgart ist eher, glaube ich, eher so, dass sie sehr, sehr viele Sachen sehr gut verbinden, die man schon kennt. Ich würde auch sogar, meines Erachtens ist Stuttgart offensivtaktisch insgesamt sogar noch ein bisschen besser als Leverkusen, aber Leverkusen macht bestimmte Sachen, die noch außergewöhnlicher sind und die potenziell noch mehr Einfluss haben können darauf, wie man in den nächsten Jahren spielen wird, glaube ich.
Ich hoffe sogar, dass Stuttgart zumindest ein Unterkapitel bekommt zu dem, was Roberto De Zerbi irgendwann mal angefangen hat, weil ich finde darauf, das ist ja das Fundament des Ganzen und ich finde es halt so krass, wie das einfach weiterentwickelt wurde und man muss ja auch mal ganz klar sagen, ich glaube, wenn man von dieses Thema, was Roberto De Zerbi dem Fußball gegeben hat, ist Stuttgart das Team in Europa oder vielleicht auf der ganzen Welt, die daraus das Beste gemacht hat in allen Belangen und deswegen würde ich dir recht geben, dass sie zwar besser sind, was Leverkusen im letzten Drittel angeht, sie machen es besser, aber Leverkusen verbindet auch so viele Elemente aus so vielen verschiedensten Richtungen, taktischen Richtungen und Xabi Alonso hat es eben geschafft, da eine Spielidee draus zu formen, die halt auch sehr, sehr unique ist, zumindest in den Top 5 liegen, dass ich glaube, dass man da auf jeden Fall drüber sprechen wird und Stuttgart wird dann irgendwo hoffentlich zumindest eine Unterkategorie bekommen.
Mhm. Gut, wir wissen jetzt natürlich auch noch nicht, wir nehmen auf, traditionell fast schon, das Taktiksegment wird immer vor dem 34. Spieltag aufgezeichnet, weil nach dem 34. geht es mit den 18 Vereinen los, dann gibt es keine Zeit mehr für weitere Aufnahmen. Deswegen, wir wissen noch nicht, ob es eine unbesiegte Saison wurde für Leverkusen. Spielt aber vielleicht für die Betrachtung jetzt nur für die Historikerinnen und Historiker dann eine Rolle. Aber dann will ich jetzt auch wissen, was Leverkusen so besonders macht. Ich weiß, Martin, dass man bei dir in der Spielverlagerung-Akademie ein ganzes Seminar nur zu Leverkusen buchen kann. Du hast jetzt nicht ganz so viele Stunden, so ehrlich will ich sein. Aber kannst du uns mal eine Executive Summary geben? Das wäre auch
finanziell jetzt blöd.
Ja, stimmt, richtig.
Wenn ich zu viel mache. Genau. Ich versuche es jetzt so ich hau nur Cliffhanger raus jetzt.
Ja, stark, genau. Ja.
Nee, also die Kurzzusammenfassung ist, dass es drei ganz entscheidende Punkte sind, also drei taktische Punkte. Der vierte Punkt, den ich für nicht zu unterschätzen halte, weswegen ich sogar finde, dass Xabi Alonso, obwohl er fantastische Arbeit geleistet hat, sogar ein bisschen overhyped ist, ist, dass er Florian Wirtz hatte. Das sollte man wirklich nicht unter den Teppich kehren, was der für einen Impact auf so eine Mannschaft hat mit dieser Art von Spielweise. Das geht über seine individuellen Aktionen auch hinaus. Aber wir sind ja im Taktiksegment, deswegen will ich es nicht zu sehr ausführen. In taktischer Hinsicht ist bei Leverkusen einmal das Uninteressanteste, auch wenn es schon interessant ist, die positionelle Flexibilität, dass sie immer wieder zurückfallen aus ihren Positionen und so ganz interessante Rotationen haben. Wirtz kommt auf die 6, Wirtz kommt nach außen, Xhaka fällt zwischen die Verteidiger zurück. Und das ist aber so machen, dass sie immer wieder dann nach vorne wieder die Position besetzen. Also immer nicht so, wie man es ja schon lange kennt. Ich habe gesagt, Xhaka fällt zwischen die Innenverteidiger zurück, haben wir jetzt lange gesehen. Das passiert und dann haben wir vom Zweieraufbau gehen wir auf den Dreieraufbau und dann haben wir halt einen Dreieraufbau. Bei Leverkusen ist es immer so, fallen zurück, laufen dann wieder nach vorne auf die Position. Also immer nur so ein temporäres Räumen der Position und dann wieder neu besetzen. Was so eine gewisse Dynamik das Spiel ist so ein bisschen organischer dadurch. Mhm. Das ist noch das Uninteressanteste. Das Zweite ist, dass sie, und das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zu Guardiola und auch zu Arteta in der Premier League oder eigentlich zu ja, so gut wie allen Ballbesitzsystemen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, dass sie viel, viel weniger über den freien Spieler spielen. Ne? Das ist ja eigentlich die absolute Kernkompetenz von Ballbesitzmannschaften, ist, dass sie unheimlich routiniert und stabil immer wieder den freien Spieler finden und immer wieder Pass zum freien Spieler, Pass zum freien Spieler, Pass zum freien Spieler, 100-mal in Folge. Solange du einen freien Spieler anspielst, verlierst du den Ball nicht, du hältst den Ball, ist immer eine gute Aktion, für dich ist immer okay.
Mhm. Und so. Vor allen Dingen auch den Spieler mit Dynamik, ne, den freien Spieler, also dass er möglichst mit Dynamik startet und ich finde, da ist Leverkusen auch nochmal, zumindest beim Sechseranspiel, beim ersten Sechseranspiel anders unterwegs, dass es nicht immer der freie Mann mit Dynamik zum gegnerischen Tor sein muss, sondern dass der auch mal zum Rücken, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor öffnet und du ihn im Druck anspielst.
Genau, und nicht nur das, sondern auch ganz generell, dass du ganz viele Pässe in den Druck spielst. Also du hast Sequenzen von Leverkusen, wo 4, 5, 6, 7 Pässe immer wieder ein Spieler unter Druck angespielt wird. Also die, wo Spieler frei dastehen und der freie Spieler wird einfach nicht angespielt, sondern immer wieder Pass unter Druck, dann eine schnelle Ablage zum nächsten, der ist auch schon unter Druck, spielt schnell zum nächsten, weil die so eng aneinander stehen und so viel Passoptionen bieten, dass sie immer wieder in den Druck reinspielen und das beschäftigt den Gegner viel mehr, als wenn du die ganze Zeit über einen freien Spieler spielst. Wenn du einen freien Spieler hast, ist für einen Gegner relativ klar, wir fallen zurück, wir bleiben passiv, wir haben ja niemanden, der den gerade angreifen kann, deswegen können wir nicht draufgehen. Wenn du einen Spieler im Druck anspielst, der kann natürlich den Ball verlieren, aber Leverkusen ist brillant darin, den Ball in solchen Situationen nicht zu verlieren. Und du bist aber immer wieder zum Verteidigen gezwungen. Und das macht Gegner sehr müde, was, glaube ich, auch so ein Punkt ist für dieses, für diese Qualität in der Endphase. Und dann zum dritten ist das natürlich kombiniert mit was wir auch aus dem Position, aus dem Ballbesitzspiel der meisten Mannschaften, Guardiola und so, zumindest nicht in der Extremform kennen, dass die hinteren, also dass dieser zentrale Block von drei Verteidigern, zwei Sechsern und zwei Zehnern, diese sieben Spieler oder zumindest die hinteren fünf, immer super eng aneinander agieren und wie so eine Einheit nach links und rechts über den Platz wandern und teilweise nur so, also die Abstände zwischen diesen Spielern ist halb so groß zum Großteil wie bei normalen Positionsspielmannschaften. Ne? Also sie agieren viel enger aneinander und haben viel weniger diese Idee, wir wollen irgendwie möglichst viel Raum haben, wir wollen möglichst viel Raum zum Spielen haben. Und in dem Sinne ist es philosophisch, also es ist auch Ballbesitzspiel, aber es ist philosophisch ganz anders, weil das klassische Ballbesitzspiel ist, wir wollen viel Raum haben, wir wollen immer frei sein, wir wollen eigentlich nicht angegriffen werden vom Gegner. Und Leverkusen ist vielmehr, nee, wir spielen die ganze Zeit im Gegner drinne, wir spielen die ganze Zeit unter Druck und wir bleiben eng beieinander und unterstützen uns so, dass der Gegner, obwohl wir nah am Gegner sind, nicht an uns rankommt. Und wenn er an uns rankommt, sind wir da und haben den Ball sofort wieder. Ne, also es ist auf den ersten Blick eine ganz ähnliche Philosophie. Beim genau Hinschauen ist es eine ziemlich neue Philosophie.
Aber ist dann quasi das übergeordnete Prinzip, wenn man jetzt versucht, all die Punkte so ein bisschen miteinander zu verbinden, dass die Passwege nicht zu lang sein sollen, weil da eben die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Pass ankommt, dass man auch unter Druck den Pass behaupten kann und weil man den Gegner auch aus seiner Position lockt. Also das breite Stehen, was man ja sonst im Aufbau macht, ist ja das berühmte Pressing auseinanderziehen. Du wirst irgendwelche Lücken öffnen. So weißt du, wenn wir ständig in Druck reinspielen und eng aneinander stehen, dann müssen die ja auch verteidigen. Du kannst ja dann als Gegner auch schlecht sagen, na, ich gehe da jetzt nicht hin, wenn mein Gegenspieler angespielt wird.
Und du stellst den Gegner, und das ist das Schwierige, glaube ich, immer vor die Entscheidung, weil aus diesem Miteinander spielen, und das sind ja so Einflüsse, die man ja so aus dem Relationism kennt, also dass du ganz häufig Seiten überlädst und Spieler miteinander zocken, stellst du den Gegner halt immer, also es gibt Sequenzen von Leverkusen, da stehen die mit 8 Mann auf einer Seite und versuchen sich da einfach mit kurzen Pässen draus zu lösen, dann hast du Grimaldo, der dann mal einen Raum freizieht, den nächsten, der sich da wieder reinbewegt, und das ist, glaube ich, extrem schwierig für einen Gegner, sich permanent während dieser 90 Minuten die Frage zu stellen, auch als Kette hinten, gehe ich raus aus der Kette, gehe ich in dieses Spiel miteinander rein, verteidige ich das, falle ich erstmal zurück, und da werden irgendwann nicht nur die Beine müde, sondern auch der Kopf, und daraus ergeben sich ja dann bei Leverkusen häufig, entweder das ist dann der vertikale Ball, wenn der Raum dann da ist, oder eben die Seitenverlagerung auf jemanden, der dann breit im 1 gegen 1 steht, Ball fern, und ich glaube, das ist einfach so enorm schwer zu verteidigen und sind eben Einflüsse, die man eher so aus Südamerika kennt und die Xabi Alonso bei Leverkusen adaptiert hat, ist das falsche Wort, aber die er da so mit einfließen lässt, die all in all einfach das System sehr, sehr rund machen, das Ganze sehr, sehr schwer zu verteidigen machen.
Genau, also neben der Abstände für die Pässe ist noch ein anderer Nebeneffekt von diesen kurzen Abständen, dass du auch schnellere Positionswechsel hast. Ne? Also das ist eine der größten Probleme meines Erachtens im klassischen Positionsspiel ist, dass du mehr oder weniger gezwungen bist, die Abstände zwischen deinen Spielern so gering zu halten, dass also selbst Spieler, die nebeneinander sind, wenn die interagieren wollen, müssen die Läufe machen von 15 Metern. Also das dauert 2-3 Sekunden. Das heißt, es ist relativ langsam. Wenn die Spieler 7 Meter auseinander stehen, geht es doppelt so schnell. Und außerdem können Spieler, die noch weiter weg sind, noch mit reinkommen. Ne? Also so im klassischen Positionsspiel können mehr oder weniger auch nur die Spieler interagieren, die eh nebeneinander sind. Und mehr Komplexität kriegst du nicht rein. Das ist einigermaßen übersichtlich für die Verteidiger. Wenn die Spieler enger zusammenstehen, dann kann das auch mal über eine zweite Linie noch funktionieren, dass noch mehr Spieler mit reinkommen. Also dass zum Beispiel der linke Zehner mit komplett auf den rechten Flügel mit rüberkommt, weil er ja sowieso so nah am rechten Flügel drin ist, dass es nur eine 20 Meter Bewegung ist und nicht wie, wenn er auf der linken Seite bleiben würde, dann wäre es eine 40, 50 Meter Bewegung, was natürlich nicht realistisch ist, aber eine 20 Meter Bewegung geht halt. Deswegen aus mehreren Gründen haben diese engen Abstände eben Vorteile, haben halt auch Nachteile, dass die Spieler dann nicht so viel Raum zur Verfügung haben, aber da hat Leverkusen, da sind sie gut drauf trainiert, sie sind gut mit dem ersten Kontakt, sind gut im Anspiel, sind gut mit den Ablagen, sind gut im Gegenpressing, haben ein paar Spieler, die in diesen engen Situationen, vor allem natürlich wieder Wirtz, sehr, sehr fantastisch sind, und das macht sie extrem unberechenbar und erzeugt, glaube ich, auch, was nicht zu unterschätzen ist, einen sehr, sehr natürlichen, organischen Spielfluss bei Leverkusen. Ich glaube, der Spielstil von Leverkusen ist deutlich intuitiver und natürlicher und gleichzeitig unangenehmer für den Gegner als der von Guardiola zum Beispiel. Ich glaube, der von Guardiola ist auch auf eine gewisse Weise ermüdend, aber ein bisschen passiver. Man muss nicht die ganze Zeit so viel Angst haben, man muss sich nur damit abfinden, dass man nicht viel vom Spiel sieht, und bei Leverkusen sieht man auch nicht viel vom Spiel, aber man wird auch noch die ganze Zeit man kriegt so die ganze Zeit nur Nadelstiche überall hin, wo man Angst haben muss, dass da gleich was passiert.
Und schon underrateder Effekt, den du angesprochen hast, ist eben das Gegenpressing, was daraus resultiert, weil wenn du eben diese Abstände und dieses Miteinander spielen hast, dann war es in der Bundesliga in der Regelmäßigkeit so, dass Teams sich dann so unter Druck gesetzt gefühlt haben, dass sie eine schlechte Entscheidungsfindung hatten, und das spielt Leverkusen in die Karten. Wenn du eben permanent diesen Druck auch gegen den Ball so hoch hältst, und auch da ist übrigens Florian Wirtz ein enorm, also das ist einfach ein X-Faktor gegen den Ball, der kommt Xabi Alonso extrem zugute in seinem Spiel. Ich glaube, Flo Wirtz auch in, was die Pressing-Gegen-Pressing-Werte angeht, mit unter den Top-Spielern auf seiner Position in den Top 5 Ligen in Europa. Also es ist nicht nur mit dem Ball ein Zauberer, sondern auch gegen den Ball. Und da ist halt Leverkusen auch extrem drauf getrimmt, das Team, dass die sofort zupacken, wenn sie eben in diesen kurzen Abständen einen Passfehler in der Kette haben und dann eben sofort den Gegner dazu zwingen, den Ball oder das Spiel nicht geordnet aufzubauen, sondern eben schnelle Entscheidungen zu treffen. Und die Teams werden dann halt in der Häufigkeit zu schnell vertikal. Und da hat Leverkusen dann auch Verteidiger, die es einfach sehr, sehr gut am Mann nach vorne verteidigen können im Gegenpressing. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, den Xabi Alonso da noch mit einfließen lassen hat.
Das ist das Gegenpressing. Und dann haben wir aber auch noch das Pressing. Und da finde ich interessant, dass man bei Leverkusen sieht, dass das schon relativ abwartend ist. Also die Passes per Defensive Action, die wir hier im Taktiksegment immer ganz gerne auspacken, da haben wir so einen generellen Trend gesehen, dass das immer weiter zurückgegangen ist. Dass es immer seltener Teams gab, die da unter 10 Pässen waren, was eben bedeutet relativ früh und schneller Druck. Und da ist jetzt auch Leverkusen auch eher so im oberen Mittelfeld der Liga. Also Bochum ist da am besten, es ist das einzige Team aktuell laut Understat, natürlich alles jetzt Stand 33. Spieltag unter 10, dann Mainz, Bayern, Stuttgart, Augsburg, Leipzig, Dortmund und dann erst Leverkusen. Die nehmen sich allerdings dann in den Werten nicht mehr so ganz viel. Und das wirft ja auch einen Blick, Martin, auf die defensive Stabilität. Also ihr müsst mir gleich schon auch noch erklären, warum die auch einen tiefen Block die ganze Zeit auseinanderspielen. Aber da habe ich das Gefühl, wir haben schon so die Grundlage gelegt, um das zu verstehen. Aber warum ist denn Leverkusen auch so defensiv stabil gewesen? Nur 23 Gegentore jetzt eben Stand 33. Spieltag.
Eine Mischung aus, wo fängt man da an, weil da so viele Faktoren zusammenkommen. Also erstmal sind sie vor allem, wenn man sie zum Beispiel jetzt mit Stuttgart vergleicht, sind sie defensiv ziemlich stark aufgestellt. Sie haben mehr oder weniger immer 7 Spieler auf dem Platz, die vollwertige Defensivspieler sind. So, was zum Beispiel so ein Problem ist, was Dortmund immer lange hatte, so, wenn du Guerrero aufstellst, dann hast du so einen Linksverteidiger, der so meh ist im Verteidigen, dann hast du manchmal so Leute auf der 6, die da so nicht wirklich defensiv starke Sechser sind oder so, solche Geschichten, so, und durch Frimpong und Grimaldo und auch die Sechser-Option, die Leverkusen hat, hast du schon einfach sehr viele defensiv starke Spieler bei Leverkusen einmal, und auch laufstarke Spieler. Sie sehr schnell wieder hinterm Ball kommen. Dann natürlich diese Kompaktheit im Gegenpressing, dass du einfach gegen Leverkusen, dass es fast unmöglich ist, in Konter zu kommen. Ne? Also das ist ja insbesondere bei Ballbesitzmannschaften schon ein Kernding, ein Offensivspektakel abzufeuern, während man dem Gegner immer wieder Konter erlaubt, ist leichter, als ein Offensivspektakel abzufeuern und gleichzeitig noch die ganze Zeit Konter zu unterbinden. Und das gelingt Leverkusen unfassbar gut.
Wisst ihr, wie viele Kontertore sie gefangen haben in der ganzen Saison?
2.
1.
1. Ich wollte erst 1 sagen.
Ja, vielleicht kriegen sie ja noch 1 gegen Augsburg jetzt am 34. Spieltag, und dann hattest du recht.
Stimmt. Und dann ist die Defensivarbeit ist, also das, ich finde das Interessanteste, also sie haben natürlich ein Pressing so, das Pressing ist auch ganz gut. Ich finde es ganz gut, dass es relativ flexibel ist. So, sie machen es relativ clever mit Passwegen abschneiden und ein bisschen belauern und so. Sie sind nicht so strikt mannorientiert wie die meisten Mannschaften im Angriffspressing, sondern sind so ein bisschen flexibler, was auch nicht unbedingt besser ist, aber hier und da zu ganz coolen Balleroberungen führt und so. Ist aber gar nicht so das entscheidende Thema. Was auch nicht so das entscheidende Thema ist, aber muss noch erwähnt werden, ist, dass sie so meines Erachtens die Pressingstrukturen spielen und die Defensivstrukturen, die am einfachsten zu spielen sind, von allen guten Strukturen spielen sie die am einfachsten zu spielen sind. So. Oder von denen, die einfach zu spielen sind, spielen sie die besten, wenn man so will. So oder so. Also sie spielen Strukturen, die sehr einfach und trotzdem ziemlich gut sind. Und dazu gehört auch das 5-4-1, was wir im Defensivspiel spielen, was einfach, wenn du 5-4-1 hinten drinne stehst, bist du stabil. So, ist fast egal, was du machst. Wenn du halbwegs aktiv verteidigst und Fünferkette und noch vier davor und ein Stürmer, der so ein bisschen den Sechser belauert, dann ist es einfach sehr, sehr schwer zu knacken. Und normalerweise, wir treffen immer wieder auf solche Mannschaften, die sowas aufbauen, Mainz oder so, wo wir dann sagen, ist schwer gegen die zu gewinnen, weil die stehen die ganze Zeit hinten drin, du kriegst sie nicht geknackt, bla bla bla. Und normalerweise gewinnst du gegen solche Mannschaften, weil die selber dann ja nicht mehr hinten rauskommen und nichts mehr nach vorne machen können. Aber Leverkusen ist nach vorne ja super gefährlich. Also du hast einen Gegner, den du sauschwer knacken kannst, wo du sagst, schießen gegen die kein Tor. Aber selber musst du die ganze Zeit total aufpassen, dass die dir nicht Dreier einschenken. Was natürlich unterm Strich, kann man zu dem Ergebnis kommen, dann wird es ziemlich schwer dagegen zu gewinnen. Und das war so ein bisschen das, was wir vor allem in diesem sehr, sehr saisonentscheidenden Rückspiel gegen Bayern gesehen haben, dass der Leverkusen gar nicht so dominant war im Spiel. Bayern gerade in der Anfangsphase auch die ziemlich kaputt gepresst hat eigentlich und doch felddominant war, aber Leverkusen dann einfach so war, na gut, dann stehen wir ein bisschen hinten drin, Fünferkette, Viererkette, versucht mal durchzukommen und Bayern wurde nervöser und nervöser, hat dann ein dummes 1-0 gefangen und dann wurden sie noch nervöser und dann lief das Spiel für Leverkusen. So, und so haben sie, Tobi Escher sagt immer gerne über Leverkusen, dass es so eine strategische Mannschaft wäre und ich glaube, damit meint er sowas, dass die halt, das Spiel auch unterschiedlich angehen können. Die können auf Ballbesitz spielen, die können defensiv spielen und die sind auch im Umschaltverhalten in beide Richtungen richtig gut. So, dadurch, dass die, da kommt noch ein weiterer Faktor hinzu und danach bin ich auch erstmal fertig, dass die dadurch wie die im Ballbesitz spielen, dass sie immer wieder unter Druck spielen, immer wieder enge Situationen auflösen, immer wieder sehr, sehr schnell reagieren in diesen kleinräumigen Situationen, spielen die im Ballbesitz eigentlich so, wie du normalerweise im Umschaltsituation spielst. Und dadurch sind sie dann, wenn es hektisch wird, wenn es chaotisch wird, wenn es ums schnelles Umschalten geht, auch bei zweiten Bällen, wenn ich einen zweiten Ball gelöst habe, alles ist kompakt, wie ich mich dann aus dem zweiten Ball löse. In all diesen eher chaotischen Situationen sind die manchmal noch besser als in geordneten Situationen, weil die sowieso so einen Fußball spielen. Also das ist noch ein Vorteil dieses Ballbesitzansatzes. Also wir haben da wirklich ein Gesamtpaket von einer taktischen Herangehensweise gefunden, die so in ganz viele Richtungen abstrahlt und ganz viele kleine Vorteile bringt, die sich dann so ergänzen zu so einem unschlagbaren Gesamtkonstrukt. Bis jetzt wirklich unschlagbar. Also.
Ja, irgendwie gehe ich nicht davon aus, dass Augsburg sie geschlagen haben wird, wenn das hier dann veröffentlicht wird.
Mein Tipp ist 6-1 für Augsburg.
Das wird schlecht gealtert sein, wenn das hier gehört wird an dieser Stelle. Benni, magst du noch was ergänzen zum Pressing-Ansatz von Leverkusen? Ich meine, wir werden später nochmal generell zu mannbezogenem Pressing spielen, aber diese Defensivstärke, die geht ja ein bisschen unter, angesichts eben der Offensivstärke von Leverkusen.
Ich glaube, da kann man gar nicht so viel ergänzen bei dem, was Martin gerade erzählt hat. Also ich würde auch da wieder komplett zustimmen und ja, also ich finde es Wahnsinn, dass Teams, wie gesagt, dann dazu neigen, so ungeduldig zu werden gegen Leverkusen, dass kein Team dadurch schafft, kontrolliert hinten raus zu eröffnen nach Ballgewinn und dass sie eben Leverkusen, egal ob sie 70% oder 30% Ballbesitz haben, wie dann gegen Bayern, dass sie einfach in allen Phasen selber kontrolliert Fußball spielen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr unique ist in den Top 5 Ligen, weil du hast viele Teams, die können dann irgendwie 2 von 4 Phasen gut, aber eben kaum Teams oder eigentlich kein Team, was in 4 von 4 Phasen richtig, richtig gut ist und den Gegner da permanent vor Probleme stellt. Aber inhaltlich habe ich da jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
Und die vier Phasen sind eben für alle Hörerinnen und Hörer, entweder ich habe den Ball oder der Gegner hat den Ball und ich gewinne ihn und schalte dann offensiv um oder ich verliere ihn und muss defensiv umschalten, oder?
Und die fünfte müssen wir auch noch hinzufügen mit Standards, weil die sind auch nicht so, also ist auch nicht ganz so unwichtig bei Leverkusen.
Bestes zumindest Team so nach Standards.
Also zumindest so ab der 85. Minute ist das zumindest ein... Ja, auch noch ein weiterer X-Faktor.
Bei dem 85. kommen die speziellen Standardtricks raus.
Ja, das ist schon, aber das muss man wirklich nochmal betonen. Also zweitbestes Team nach Toren aus dem laufenden Spiel heraus, bestes Team nach Kontertoren gemeinsam mit Leipzig und Heidenheim. Heidenheim da natürlich auch sehr interessant. Bestes Tor nach Standard, bestes Team nach Standardsituation und die meisten Strafstöße haben sie auch noch verwandelt. Aber das ist jetzt, das kommt da wahrscheinlich eher durch die Präsenz im Strafraum, die auch absurd ist. Und das müsste mir jetzt aber bitte noch erklären. Und dann würde ich gerne die Unterschiede zu Stuttgart erfahren, weil ich glaube, da liegen die nämlich auch im Offensivspiel. Denn was die Gegner ja dann gemacht haben gegen Leverkusen war, dass sie gesehen haben, boah, Alter, das ist eine Aufgabe, irgendwie doof, wir werden nicht viel den Ball haben, na dann stellen wir uns wenigstens ganz tief hinten rein. Und dann hatten wir so ein paar Spiele, wo auch Gegner im 5-4-1 gespielt haben, gerade Anfang der Rückrunde, und da hatte Leverkusen dann ja auch durchaus hin und wieder seine Probleme mit gegen Augsburg. Zum Beispiel war das der Fall. Und dennoch hat es in Summe nichts gebracht. Es gab einige Gegner, die haben sich so 0-0 ermauert. Gladbach, Dortmund, bei einigen war es knapp. Die haben das dann wie ein Sieg gefeiert. Hoffenheim oder Augsburg. Aber geklappt hat es bei keinem. Und das ist ja die Königsdisziplin, Benni, dass man eben einen tiefstehenden Block auseinanderspielt. Wie macht denn das Leverkusen? Was kann denn da Leverkusen, was andere Teams nicht können? Oder sind es die Spieler?
Ich glaube, es ist alles zusammen. Also klar hilft dir eine gewisse Qualität unter Druck. Ich finde aber, das ist also so ein Trademark-Ding von Leverkusen, was sie häufig spielen, wenn sie gegen einen kompakten Block spielen, ist, dass der beinahe Halbverteidiger immer erstmal diagonal rausdribbelt, um ein Vierer-Mittelfeld, zumindest den beinahen Achter, der dann da den Halbraum verteidigt, den rauszuziehen, dass sie dann eben Spieler im Halbraum haben, die sie dann diagonal flach wieder anspielen können und von da dann eben in diese kurzen Abstände reinkommen. Und das ist dann ja wie so eine Kettenbewegung. Wenn ein Achter rausgeht, hast du den Innenverteidiger vor der Entscheidung, gehe ich raus, decke ich durch, fülle ich auf. Und das passiert dann halt eben in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit, eben weil sie diese kurzen Abstände haben und vor allem gegen einen tiefen Block sehr, sehr gut überladen. Und ich finde, dass Leverkusen die Tempowechsel, die kannst du sehr, sehr schwer greifen, die Leverkusen drin hat, weil sie eben unter Druck nicht jeden Ball sofort vertikal spielen müssen, sondern sie häufig einfach, und Martin hat es ja vorhin erklärt, die spielen dann 6, 7 Pässe in den Druck rein, ohne dass es sofort vertikal wird. Und du musst permanent darauf achten, wann gehen sie in diesen Tempowechsel, wann spielen sie den Ball vertikal in die letzte Linie rein, wann starten die tiefen Läufe. Deswegen ist es übrigens für mich auch gar nicht überraschend, dass Leverkusen so viele Tore ab der 85. bis 90 plus geschossen hat, weil du als Team dadurch, selbst wenn du kompakt verteidigst, so enorm über deine körperlichen und mentalen Limits gehen musst, damit du überhaupt eine Chance hast, da einen Punkt mitzunehmen oder sie zu schlagen, dass sie daraus eben immer sehr, sehr spät Kapital schlagen können für sich selber. Und ich glaube, das fußt alles so ein bisschen darauf, dass sie einfach während des Spiels immer wieder in den Druck reinspielen, sich der Gegner immer wieder entscheiden muss, gehe ich raus, decke ich durch. Und die einzige Mannschaft, die es dann zwar, also die keine Offensivbemühungen hatte, aber die es defensiv vernünftig gemacht hat, war tatsächlich Borussia Mönchengladbach. Die hatten dann gar keinen Bock mehr auf Offensive, aber die haben sich halt aus ihren Zonen nicht rausziehen lassen. Also die haben einfach im 5-4-1 verteidigt und denen war das egal, ob Leverkusen eine Seite überlädt oder ob der beinahe Halbverteidiger dann aus der Dreierkette diagonal rausdribbelt. Die haben einfach ihre Zonen verteidigt und dann ist es halt eben schwer, weil du ja auch, wenn du einen tiefen Lauf machst, relativ wenig Platz einfach zum gegnerischen Tor hast. Und da in dem Spiel haben sie sich schwer getan, aber das ist halt super schwierig, das über 90 Minuten konstant einfach abzuliefern und dieses Konzentrationslevel und auch körperliche Level einfach so lange aufrecht zu erhalten, dass du dagegen eine Chance hast. Und das macht Leverkusen einfach sehr, sehr gut, dass sie auch dann eben das richtige Timing, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie gut sind Spieler auch individuell vom Niveau her gecoacht, auch auf ihren Positionen, dass sie da gute Entscheidungen eben treffen, wann sie wo Tempowechsel vollziehen.
Ich glaube, das war eine sehr gute Zusammenfassung über den generellen Approach, das, wie Leverkusen sich halt zerspielt insgesamt. Ich kann man, glaube ich, auch nochmal zusammenfassen unter dem Punkt, dass sie ganz wenig Ausschuss haben. Es sind ganz wenig Angriffe bei Leverkusen dabei, wo du nicht einfach mehrfach an unterschiedlichen Stellen unter Druck gesetzt wirst und wo es nicht zumindest so aussieht, als könnte was passieren. So.
Ja, genau, diese Tempowechsel, ne, die du dann eben, die kommen von 5 verschiedenen Zonen, können diese Tempowechsel kommen und du musst permanent überlegen, gehe ich raus, gehe ich an den Mann, bleibe ich in meiner Zone, und das macht es echt genau. Schwer.
Das heißt. Ja, genau. Und dann sind so mehrere kleine Faktoren mit dabei, die auch nicht alle total neu sind, aber die dann halt noch so ein bisschen oben drauf kommen. Das ist einmal gute Distanzschüsse, da haben mehrere Spieler, die wirklich gute Distanzschüsse haben. Grimaldo, Xhaka, Andrich. Das ist natürlich gut gegen so einen tiefstehenden Gegner. Flankenspiel ist gut. Dadurch, dass sie das Zentrum so überladen, zwingen sie immer wieder den Gegner, die Flanke so offen zu lassen, dass sie dann eigentlich auf dem Flügel machen können, was sie wollen. Also durchs Zentrum kreieren sie quasi Flanken. Und dann haben sie im Zentrum auch eine gute Besetzung. Mit Schick auch einen sehr, sehr guten anspielbaren Spieler. Und immer wieder gute Besetzung auf dem zweiten Pfosten auch durch die Außenverteidiger. Gerade Frimpong taucht dann da immer wieder auf. Gutes Flankenspiel generell. Und ich glaube, was eine ganz gute Überlegung ist, die einerseits erklärt, warum da Leverkusen generell gut drin ist, aber warum sie vor allem auch in der Endphase gut sind, ist, dass sie eigentlich das ganze Spiel lang ungefähr so spielen, wie man spielt, wenn man so in der Endphase unbedingt noch ein Tor machen muss. Nur ein bisschen cleverer, ne? Also wenn man in der Endphase unbedingt noch ein Tor machen muss, dann schiebt man irgendwie Flügel relativ weit nach vorne, spielt generell relativ so, versucht, also wenn man schlecht ist, spielt man direkt auf dem Flügel, spielt dann eine Flanke. Wenn man clever ist, versucht man erst noch durch die Mitte zu spielen, drückt den Gegner zusammen und kann dann irgendwie flanken. Wenn der Gegner sehr, sehr passiv ist, passiert das relativ schnell, dass man irgendwie auf dem Flügel zumindest ein bisschen Platz kriegt. Also es ist häufig in der Endphase so, Gegner steht super tief drin, will nur noch sein 1-0 über die Zeit bringen, dass du die ganze Zeit eigentlich flanken kannst, wenn du willst. Und Leverkusen ist halt so, naja gut, wenn der Gegner super passiv ist und uns den Raum am Flügel lässt, dann spielen wir halt die Flanke auf den zweiten Pfosten und dann haben wir die Bewegung auf den zweiten Pfosten und wenn es nichts wird, kriegen wir eine Ecke und dann haben wir eine Ecke. Und deswegen können sie mehr oder weniger dieser Endphasenmodus unterscheidet sich nicht so sehr von dem, was sie ohnehin machen aus dem Spielaufbau, nur dass sie das halt in ihrer Spielweise besser machen, als die meisten Mannschaften das normalerweise in der Endphase umsetzen. So. Das erklärt, glaube ich, ganz gut, warum sie da vor allem in der Endphase so gut drin sind. Insgesamt finde ich, dass sie schon noch, es gibt noch ein bisschen Verbesserungspotenzial in dieser Spielweise, gerade gegen tiefe Blocks, weil sie, ich glaube, ein Ticken zu defensiv stehen tatsächlich dagegen. Dadurch sind sie halt sehr stabil, aber ich finde tatsächlich Stuttgart gegen tiefstehende Blocks ein bisschen besser. Taktisch. Weil die noch ein bisschen andere Bewegungen haben und die Räume noch ein bisschen rigoroser ausnutzen und noch ein bisschen mehr auch ins Andribbeln kommen und solche Geschichten. Ich finde Leverkusen tatsächlich gegen tiefstehende Blocks nicht so hyper gut. Gab schon relativ viele Spiele, wo sie in den ersten 80 Minuten jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen kreiert haben. Gab auch viele, wo sie sehr viel kreiert haben, ne? Also sie machen das schon gut, aber ich finde, das ist vielleicht noch das, wo ich sagen würde, das ist am ehesten noch das, wo sie nicht absolut 10 von 10 sind, so.
Und man darf auch bei dem Thema nicht vergessen, und auch da muss man Flo Wirtz einfach wieder nennen, ich finde, gegen den kompakten Block siehst du es ganz, ganz häufig, dass er viel, viel häufiger einfach breit rauskippt und dann aus der Breite diagonal eindribbelt. Und das schafft ja dann Räume für die Spieler, die sonst zumindest in einer Manndeckung oder Mannorientierung zugestellt sind, schafft er dann eben Räume und wieder diese kurzen Abstände auf engen Räumen, wo sie dann miteinander spielen können. Und ich weiß gar nicht, wie häufig Flo Wirtz einfach aus der Breite 3 Gegenspieler, simpel gesagt, stehen lässt und dann ein Raum aufgeht, den sie dann im Tempowechsel bespielen können. Und das kommt dann halt eben noch dazu, der ist einfach in jedem Spiel, auch gegen einen kompakten Block, egal ob er von der Bank kommt, von Anfang an spielt, ist das der Gamechanger, weil der halt ein Auge dafür hat, den ersten Kontakt im offenen Raum zu haben und dann eben in einem geschlossenen Raum erfolgreich einzudribbeln.
Ja, und auch die Entscheidungsfindung finden wir jetzt in so komplexen Strafraumsituationen. Also der ist so, Der ist so crazy gut darin zu erkennen, wo man den Ball im Strafraum hinspielen muss. Was ja super, also es ist ja super unübersichtlich sehr, sehr häufig, wenn dann so 10, 12, 15 Spieler im Strafraum sich irgendwie tummeln. Und Wirtz ist so gut darin, mit einem Kontakt sich noch so ein bisschen Raum für einen Abschluss zu erzeugen oder dann halt doch im richtigen Moment irgendwie den Cutback zu spielen irgendwo rein oder dann doch die Flanke auf den zweiten Pfosten oder einfach kurz in den Rückraum abzulegen für einen Distanzschuss oder so, was auch immer man da machen kann. Er findet normalerweise das, was man machen kann. Also das ist schon auch ein signifikanter Faktor. Und man kann vielleicht noch, was gerade dann sie auch tendenziell in der Hinrunde noch ein bisschen brutaler gemacht hat, finde ich, in der Durchschlagskraft als in der Rückrunde, Boniface. Gerade gegen die bisschen schwächeren Gegner hat Boniface sich häufig so diagonal wegbewegt aus diesem Block, also so häufig halb rechts Überladung, Boniface geht nach halb links, Kette vom Gegner schiebt rüber, dann kriegt Boniface irgendwie einen Chipball oder einen Ball in den Fuß oder so und läuft dann einfach durch zwei Gegner durch. Gab ein Tor hat er geschossen gegen Darmstadt, glaube ich, wo er wirklich so komplett am ballfernen Innenverteidiger der Fünferkette steht und einfach nur so die Arme die Arme um den Innenverteidiger legt, den Ball annimmt und sich einfach um den Innenverteidiger drumherum dreht und ein Tor macht. So. Also das ist auch ein sehr unterschätztes Mittel, was wir auch bei Stuttgart viel sehen, was ich auch eigentlich bei viel, viel mehr Mannschaften sehen will, dass man, wenn man einen guten Stürmer hat, den auch einfach mal in der letzten Kette anspielt und nicht immer nur versucht, hinter die letzte Kette zu schicken oder irgendwie auf Entgegenkommen, auf eine Ablage abzuspielen oder so, sondern einfach mal Ball in Fuß und dann mal gucken, was wir daraus machen können. Das ist ein sehr simples Mittel auf den ersten Blick, ist aber meines Erachtens wirklich sehr unterschätzt, weil wir eben, was ich vorhin schon gesagt habe, unsere Mannschaften zurzeit sehr viel darauf trainieren, dass wir ja versuchen, einen freien Spieler anzuspielen. Und das macht im Aufbauspiel Sinn. Das macht hinten raus, wenn es ums Torenschießen geht, immer weniger Sinn. Und gegen einen ganz engen Gegner, der dann mit 8 Mann im Strafraum steht, macht es gar keinen Sinn mehr, weil da gibt es keinen freien Spieler mehr, außer Flo Wirtz findet ab und zu ein. Aber auch da ist es eher die Ausnahme.
Ich finde, was Leverkusen zusätzlich macht, ich weiß nicht, ob es dazu eine Statistik gibt, aber ich habe bei Leverkusen in jedem Spiel das Gefühl, wenn sie Flanken spielen und der Flankengeber nicht Grimaldo heißt, es ist alles flache Flanken, also eigentlich scharfe Pässe in den 16er sind, weil sie den eben ganz gut geflutet bekommen. Und dann sollten sie den ersten Ball nicht bekommen, der zweite Ball meistens direkt flach bei Xhaka landet. Also der den Ball dann nicht mit dem zweiten, dritten, vierten Kontakt kontrollieren muss, sondern mit dem ersten Kontakt direkt aufs Tor bringen kann. Also entweder irgendwer kriegt den Fuß dazwischen und der erste Kontakt geht aufs Tor oder der zweite landet eben flach in einer roten Zone, die ja sowieso, das ist die Zone, die bei vielen Teams der Rückraum gefühlt nie besetzt ist, weil da alle pennen in der Bundesliga. Und da haben sie dann eben Xhaka direkt mit dem ersten Kontakt nach einer flachen Hereingabe mit Speed, die dann ja, also ich glaube, der erste Zielraum ist immer der zweite Pfosten, wo Frimpong einläuft. Sie haben aber dann eben Spieler um und im Strafraum relativ clever positioniert und spielen sie dann in den seltensten Fällen, würde er sagen, so aus dem Halbraum eher hoch, aber sie spielen sie in den seltensten Fällen hoch, sondern eher flach in die Box.
Ich glaube, das ist ein Teil der Antwort darauf, warum Jonas Hofmann zwischendurch keine große Rolle gespielt hat, weil der das noch so aus Gladbach drin hatte, dass der immer mal wieder in Situationen so eine Flanke irgendwie an Fünfer gezogen hat, auf Kopfhöhe, die oft auch eigentlich alle überrascht hat. Also war nicht der einzige Grund und er kam ja auch wieder zurück, aber das ist mir bei ihm aufgefallen. Und um das kurz zu unterstreichen, was ihr alles erzählt habt, zum Beispiel die Distanzschüsse. Leverkusen hat die 5th größte Distanz bei Schüssen, Bayern die geringste. Das ist ein großer Unterschied. Und ihr habt jetzt auch sehr schön erklärt, warum Leverkusen eigentlich so verdammt viel läuft, weil es ist das 4th laufstärkste Team dieser Liga und das hängt eben mit ganz vielen Positionswechseln und so weiter zusammen, die ihr schon erwähnt habt. Aber dann würde ich sagen, lass doch mal zum VfB blicken.
Sind wahrscheinlich die Mannschaft, die bei Ballbesitz am meisten läuft. Aber ja, halt sehr viel relativ unintensiv und kräfteschonend eigentlich.
Genau,
wenige. Das ist ja das Spannende. Also sie laufen in den richtigen Momenten intensiv. Und ich finde, das geht ganz, ganz vielen Teams einfach ab, auch auf Top-Niveau. Also, dass die Spieler einfach wissen, wann Intensität angebracht ist. Und wenn du einfach in einem vernünftigen Tempo, normalen Tempo rotieren kannst. Und das macht Leverkusen einfach unglaublich gut.
Okay, dann muss ich jetzt doch auch noch mein Lieblingsstilmittel von Leverkusen ansprechen, was wir noch nicht angesprochen haben. Ich finde, Leverkusen ist so geil bei Ablagen. Und zwar nämlich genau aus dem Grund heraus, also zum einen haben sie mehrere Spieler, die mit einem Kontakt die Ablage perfekt spielen können, sodass sie im perfekten Winkel zu dem Spieler kommt, der dann reinläuft. Und manchmal sind es Doppelpässe und manchmal sind es aber auch Leute, die scheinbar zufällig dazukommen, aber immer schon in einem hohen Tempo. Und dann sind sie halt sehr gut darin, diese Ablagen zu verwerten. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, das war bei weitem nicht das einzige Mittel, aber dass sie es geschafft haben im gegnerischen Sechserraum, selbst wenn da drei Sechser standen, hat sich einer ist entgegengekommen oder irgendwie so diagonal rein, dann wurde der Pass gespielt und dann wusste aber schon jemand Drittes, okay, jetzt muss ich da hinlaufen oder derjenige, der den Pass gespielt hat, ist mit drei richtig schnellen Schritten eben dann hinter die Sechser gelaufen, hat den Ball aufgenommen und die waren immer wieder dann quasi im Zentrum in so ganz kurzen Situationen in Überzahl, wo man sich gedacht hat, hey, wie ist das passiert? Kurz angehalten, kurz zurückgeschoben, ah, okay, interessant. Also ich finde das...
Und das macht welche Mannschaft auch extrem gut?
Aha, Stuttgart. Da sind wir doch. Habe ich uns eine Brücke gebaut, ohne es zu merken. Ja, und ihr sagt ja sogar, Stuttgart macht Dinge noch besser. Und nach all den Elogen jetzt auf Leverkusen, bin ich gespannt, was ihr da noch drauflegen wollt. Aber gut, ja, legt einfach mal los. Ich weiß nicht, wer möchte das Auftaktplädoyer halten?
Ich hatte Leverkusen, da muss Benny Stuttgart machen.
Na gut, okay. Also, ich finde, bei all dem, was auf dem Platz passiert, muss man erstmal den Verantwortlichen beim VfB Stuttgart ein Kompliment machen dafür, dass sie vor der Saison in puncto Kaderplanung einfach sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen haben. Also da sind ein paar Spieler im Sommer mit dazugekommen, die dem Spiel des VfB Stuttgart einfach extrem viel geben, angefangen bei Alex Nübel, Stiller, Undav und da gibt es dann noch ein paar Spieler, die da einfach neben einer sehr, sehr talentierten Truppe, die Sven Mislintat da zusammengebaut hat, aber eben als Spieler für diese Systematik von Sebastian Hoeneß einfach sehr, sehr wichtig sind. Was Stuttgart eben stark macht, ist das, was ich aktuell auch irgendwie so als mit den größten Trend oder versuchten Trend im Fußball bezeichnen würde, sind halt Tempowechsel. Wenn du die gut beherrschst und die gut vorbereitest, ist das einfach unfassbar schwer zu verteidigen. Und Sebastian Hoeneß ist ja ein offenes Geheimnis, hat ja viele Stilmittel, die Roberto De Zerbi eben hat für sich adaptiert, aber eben weiterentwickelt. Ich finde, Sebastian Hoeneß war schon immer sehr, sehr gut da drin, Spieler auf ihrer Position im Positionsspiel besser zu machen. Das hat er auch bei Hoffenheim schon gemacht. Jetzt kommen natürlich gruppentaktische Elemente mit dazu, die eben sehr, sehr gut bei eigenen Prinzipien auf den Gegner angepasst sind. Also Stuttgart hat immer die gleichen Prinzipien, aber verschiedenste Lösungen gegen verschiedenste Systeme, gegen verschiedenste Spielertypen. Und schaffen es einfach sehr, sehr häufig in der letzten Linie in Mann gegen Mann, 1 gegen 1 Situation zu kommen. Und bei Stuttgart, sehr ähnlich zu Brighton, sehen ja Offensivaktionen häufig eher aus wie einen Konter, weil sie es eben einfach mit sehr, sehr viel Spielern in der ersten Linie vorbereiten. Also wenn der Gegnerdruck hoch ist, dann baust du prinzipiell mit 6 Spielern auf, versuchst dann über den dritten und über den freien Mann, weil wir vorhin drüber gesprochen, der dann mit Dynamik eröffnet. Also du spielt so lange horizontal und versucht den Gegner ins Pressing zu triggern, bis dann eben ein Sechser, also die Sechser stehen immer erst geschlossen, du gehst den Druck mit, öffnest dann irgendwann über den Dritten, kommst mit Dynamik in die Aktion und hast dann im Best Case vorne eine Mann gegen Mann, 4 gegen 4, 5 gegen 5 Situation mit rotierenden Positionen, wo dann Gegner abhängig immer mal ein Innenverteidiger rausgezogen wird, dass du außen isolierte 1 gegen 1 Duelle hast. Und das macht Stuttgart einfach extrem gut, weil sie, finde ich, und das machen sie teilweise ein bisschen, doch machen sie besser als Leverkusen, finde ich noch einmal ein bisschen klarer, vor allen Dingen gegen den kompakten Block auch, in ihren Positionen rotieren und in so Pärchenbildung reinkommen. Ich finde vor allen Dingen Führig-Mittelstädt fand ich da brutal dieses Jahr, in ihren Räumen, in ihren Zonen, wie die da rotiert haben und es da immer wieder geschafft haben, den Gegner auseinanderzuziehen. Paradebeispiel war, glaube ich, das Spiel gegen Dortmund im DFB-Pokal, müsste das gewesen sein, wo sie die komplett einmal zerlegt haben, einen kompakten Block. Das passiert halt durch diese immer wieder rotierenden Positionen und klaren Abläufe, durch die Pärchen, die sie haben und vor allen Dingen auch eine klare Zuteilung von Zonen, wo es dann aber erstmal nicht so relevant ist, wer die besetzt und das dann auch sehr, sehr häufig, sehr, sehr dynamisch stattfindet. Und deswegen, long story short, Hut ab Sebastian Hoeneß, das ist schon wahnsinnig gut, was da entwickelt wurde. Obwohl ich auch sagen muss, dass da auch noch, also ich freue mich auf die neue Saison, weil es auch in diesem System noch ein paar Verbesserungspotenzial gibt in den Abläufen.
Ich muss einmal mit einer fachlichen Detailkritik einsteigen. Ist nichts, wofür du dich rechtfertigen müsstest. Ist nur mein Trainerhirn, was da.
Jetzt bin ich gespannt.
Was sich da kurz einschaltet. Ich mag den Begriff Tempowechsel nicht, weil. Ich
kann auch Rhythmuswechsel sagen von mir aus.
Nee. Das Problem ist, als Trainer ist man ja geschult, dass man versucht, den Action Language zu sprechen, Aktionssprache. Das heißt, irgendwas zu sagen, was umsetzbar ist und wo klar ist, was mache ich jetzt. Und Tempowechsel suggeriert, dass einfach willkürlich von einem Tempo aufs andere umgeschaltet wird. Also, wir machen ein bisschen langsam und dann machen wir ein bisschen schnell, weil wir schnell machen wollen. Und das kann man ja nicht machen. So, das ist erstens nicht das, was passiert. Das ist zweitens nicht, wie man es umsetzen kann. Deswegen, ich mag das immer sehr, sehr nicht, wenn Kommentatoren sagen, sowas wie, da spielen sie einmal schnell und dann funktioniert's direkt. Weil normalerweise spielst du nicht schnell und deswegen funktioniert was, sondern irgendwas funktioniert und deshalb wird's schnell. Ja, so. Ja, gut, und bei den Ablagen ist es ja so, dass es wird langsam gespielt, weil der Gegner nicht rauskommt. So, man spielt langsam, um darauf zu warten, dass der Gegner rauskommt. Und wenn der Gegner rauskommt, spielt man schnell, weil der Gegner dann ja versucht, Druck aufzubauen und man versucht dann schnell durch den Druck durchzuspielen oder aus dem Druck rauszuspielen. Also es ist beides. Es ist ja nicht, dass man absichtlich das Tempo wechselt, weil man gerade das andere Tempo cool findet, sondern es ist beides einfach nur eine logische Aktion auf ein Verteidigungsverhalten. Das sieht dann natürlich von außen wie ein Tempowechsel aus, so, und kann man so beschreiben. Das ist wahrscheinlich, wenn man nicht Trainer ist, relativ egal, aber aus Trainerperspektive ist es sowas. Das möchte ich gerne klarstellen.
Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, bei Stuttgart ist es vor allen Dingen eine Linie öffnen, um die dann einfach, also das gut vorzubereiten, ja, um da dann eben Tempo aufzunehmen. Das war jetzt in meinem Kopf relativ schnell zusammengefasst als Tempowechsel, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber kann man da vielleicht dann einen Unterschied zwischen Leverkusen und Stuttgart aufmachen, dass man sagt, Leverkusen spielt eben in diesen Druck rein, enge Positionierung, ich will jetzt nicht wiederholen, was wir gerade gesagt haben. Und bei Stuttgart geht es aber noch ein bisschen mehr um Triggerpunkte, hast du es genannt, ja, Benni. Also eben Dinge, die der Gegner tut, und auf die wartet man so ein bisschen und irgendwann macht jeder Gegner irgendwas. So Stuttgart ist ja auch sehr gut da drin, den Gegner in Position oder in Situation zu bringen, wo man eben einfach das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich ja draufrücken. Ist das, Martin, der größte Unterschied zwischen den beiden?
Größter Unterschied würde ich nicht sagen, aber es ist ein Unterschied, ne? Also wenn wir über Tempowechsel reden, dann ist es jetzt in dem Fall so, dass bei Stuttgart das quasi durch die gegnerische Reaktion ausgelöst wird. Bei Leverkusen wird es häufig mehr so spontan aus den Gegebenheiten der Situation ausgelöst. Also man spielt mal einen Druck rein und dann guckt man, was passiert, ne? Und manchmal verhält sich der Gegner, also ist die Situation einfach so von den Winkeln, von den Abständen, von den Bewegungen, dass man irgendwie durchkommt und dann Tempo aufbauen kann, und manchmal muss man halt abbrechen und zurückspielen. So, das ist glaube ich nicht so klar definiert wie bei Stuttgart, nicht so systematisiert, sondern ist mehr so einfach, wir spielen mal rein und wir zocken mal, und wenn wir nicht weiter nach vorne kommen, haben wir immer eine Alternative, wo wir lang spielen können. Und ja, ich glaube, das ist ein Unterschied. Damit in Verbindung steht natürlich, dass Stuttgart nicht diese engen Abstände zum Beispiel hat, sondern sie größere Abstände spielen. Und ich schon der Meinung bin, auch wenn enge Abstände viele positive Aspekte für vorne haben, sind tendenziell große Abstände für deine Absicherung, für dein Gegenpressing negativ, aber für die Chancenkreierung tendenziell immer noch positiv. Wenn man in den richtigen Momenten auch die Abstände eng genug hat, um zu interagieren. Und das hat Benni ja sehr gut beschrieben, das kann ja Stuttgart auch, ne? Also Stuttgart hat ja trotzdem die Positionswechsel und die Gegenbewegungen und die Rotation von Mittelstädt und Führich und solche Geschichten. Das kriegen sie wirklich, habe ich ja vorhin gesagt, bei größeren Abständen ist es schwerer, diese Rotation hinzukriegen. Stuttgart macht das sehr, sehr gut, ne? Also sie machen trotz großen Abständen immer wieder sehr schöne positionelle Rotationen und so. Das ist auch was man bei Leverkusen in dieser Form nicht so sieht. Ich habe vorhin dieses Abkippverhalten von Leverkusen beschrieben. Ist was ganz anderes als das, was wir bei Stuttgart sehen. Da ist es häufig so, dass es eher so ein auslösender Lauf ist, um irgendwo Gegenspieler zu binden oder einen Raum zu besetzen, und die anderen reagieren darauf und es entstehen wirklich dann andere Strukturen, auch relativ permanent, die dann wieder in neue Strukturen aufgelöst werden. Das kann sehr, sehr schön und organisch aussehen. Ich finde noch ein weiteres ganz, ganz wichtiges Element, das wir bei Leverkusen eigentlich nicht sehen, und was ich jetzt auch, da wird mir jetzt auch keine andere Mannschaft einfallen, wo wir das sehen, Da würd ich gerne mal Sebastian Hoeneß fragen, ob er das gezielt gecoacht hat. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das einfach nur eine Nebenwirkung ist von seinem Coaching. Nämlich offensichtlich hat Stuttgart sehr viel an diesem Ablagenspiel gearbeitet und ich glaube, ein entscheidendes Element an dem Ablagenspiel ist, wie spiele ich den ersten Spieler an, so dass der sehr, sehr gut die Ablage spielen kann. Und da muss man eben, da darf der erste Pass nicht zu straff gespielt werden, sonst wird es schwierig, den sofort mit dem ersten Kontakt weiterzuspielen. Und er muss ein bisschen in den Raum gespielt werden, sodass der Mitspieler auch mit Tempo reingehen kann, sodass der Gegenspieler des Mitspielers nicht einfach überlaufen wird. Ne, du willst die Situation verhindern, dass ich meinen Mitspieler anspiele, der die Ablage spielen soll, und der Verteidiger springt vor ihn und fängt den Ball ab, bevor er die Ablage spielen kann. Dementsprechend darfst du den Ball eigentlich nicht zu straff spielen, sondern musst auch in dem Moment spielen, wo dein Mitspieler anfängt zu beschleunigen. Also auch der Moment, in dem der Ball gespielt wird, ist wichtig. Und all diese Details, die da, ich weiß nicht, wie explizit es gecoacht wird, aber auf jeden Fall wird es ja trainiert, die führen dazu, dass Stuttgart eine Sache richtig, richtig gut macht. Wenn du versuchst, die zu pressen und viele Mannschaften pressen dann relativ mannorientiert und es gibt auf jeden Fall sehr viele Situationen, wo wenn ein Spieler weiten Ball entgegenkommt und Stuttgart hat das ja, da läuft auch der Mittelstürmer mal auf den Innenverteidiger zu, so. Und wenn das passiert und ein Gegenspieler da rausrückt, dann hast du immer eine 1-gegen-1-Situation, dann hast du immer eine Manndeckung mehr oder weniger kurzzeitig. Und Stuttgart ist unheimlich gut darin, in diese Manndeckungen so reinzuspielen, dass der Spieler, der den Ball kriegt, den mehr oder weniger ohne Druck erstmal verarbeiten kann und erstmal vom Gegenspieler wegziehen kann. Die sind ganz häufig in der Manndeckung nicht unter dem direkten Druck der Manndeckung, sondern können, wenn sie keine Ablage spielen, es ist eigentlich bei Stuttgart eine relativ sichere Regel, wenn der Spieler angespielt wird, kann er entweder direkt eine Ablage spielen oder wenn er keine direkte Ablage spielen kann, kann er mit dem Dribbling nach links oder rechts wegziehen und die fangen dann auch sehr gut an in diese Dribblings, also die gehen sehr gut in diese Dribblings rein. Nicht führig ist natürlich das Musterbeispiel, aber auch die meisten anderen Offensivspieler machen das richtig gut, dass sie dann diese 1-gegen-1-Situation dann auch erstmal mit dem Andribbeln nach links oder rechts lösen, dadurch die Manndeckung so ein bisschen den Winkel so verändern, dass es ein bisschen lose wird, die Manndeckung, und sie sich damit wieder Passwinkel für die nächste Aktion öffnen. Und deswegen ist es, glaube ich, so unheimlich, also es ist einer der Hauptgründe meines Erachtens, warum es so unheimlich schwer ist, Stuttgart zu pressen. Einmal kann es sein, dass du rausrückst und die überspielen nicht mit Ablagen. Zweitens kann es sein, dass sie dich 1-gegen-1 einfach dann in einem toten Raum irgendwie auseinandernehmen. Und dann natürlich was noch ein generelles Ding, was Stuttgart bei Leverkusen einfach komplett voraus hat, ist einfach der Spielaufbau über den Torwart gegen Angriffspressing. Ne, also gegen komplettes Angriffspressing meines Erachtens ist Leverkusen auch gar nicht besonders gut. Die haben keinen besonders guten Torwart dafür und im Grunde spielen sie das so wie die meisten anderen Mannschaften, nur haben sie Wirtz, der dann ab und zu aus dem Nichts heraus Situationen völlig crazy auflöst. So. Das ist dann noch so Faktor X, wodurch Leverkusen dann noch ein bisschen besser ist, aber insgesamt finde ich Leverkusen da nicht besonders. Und Stuttgart ist da schon doch besonders gut, würde ich sagen, mit der Torwarteinbindung und mit diesen Ablagen und dem Rausrücken und diesen anderen Faktoren, die wir genannt haben, das machen sie schon beeindruckend gut.
Plus, ich finde, dass das Aufbauspiel von Stuttgart, du merkst halt einfach, wie sehr das bei eigenen Prinzipien dann doch auf das Pressingverhalten des Gegners von Minute 1 an angepasst ist. Also die wissen ganz genau, welches Pressingverhalten der Gegner hat, wenn das Team gegen ein hohes Pressing einfach oder mannorientiertes Pressing spielt, weil sie öffnen halt eben anders, wenn der Gegner beispielsweise mit dem Achter rausschiebt auf den Torwart und presst und dann hast du immer stiller und da ist, glaube ich, das Sechserverhalten einfach nochmal ein anderes als bei Leverkusen. Du hast halt Sechser, die sehr häufig mit dem Druck mitgehen und dann veränderst du ja automatisch ein bisschen was an den Abständen und du zwingst den Gegner permanent, ob jemand Zweites mitschiebt auf den Sechser, der sich immer permanent im Deckungsschatten verhält, weil die Sechser erstmal geschlossen stehen. Und danach hat Sebastian Hoeneß einfach ein sehr, sehr gutes Timing für offene Räume gecoacht, weil du einfach sowohl bei Stiller als auch bei Karasor eben siehst, dass sie sich, nachdem sie geschlossen stehen, schon vorher aufdrehen in den offenen Raum, weil sie eben wissen, Achter schiebt von mir aus vor, dadurch entsteht eine Kettenreaktion, wir eröffnen über den Dritten und Stiller kommt mit Dynamik in die Aktion. Und selbst wenn sie es nicht aufgelöst bekommen, hast du halt Alex Nübel als Gamechanger, der so häufig Pässe auf Undav, der ja unfassbar gut darin ist, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in einer geöffneten Linie einfach was zu kreieren, vor allem gegen eine Mannorientierung. Und da sind wir wieder bei dem Thema, du hast A, einen Sechser, der dich eben attackieren kann mit einem progressiven Andribbeln oder eben den langen Ball und dann eben viele Spieler, die nachrücken und du dann als Gegner nur noch reagieren kannst auf die Dynamik von Stuttgart und deswegen nicht mehr in koordinierte Abläufe reinkommst und wenn sie dann vorne in ihren Positionen rotieren und wenn du dann eröffnet hast, Führig hast, der dann zentral eindribbelt, Mittelstädte überläuft oder andersrum, ist das einfach sehr, sehr schwierig und du wirst von mehreren Korridoren quasi attackiert, nachdem sie Tempo aufgenommen haben. Ich habe jetzt gemerkt, Tempowechsel versuche ich zu vermeiden hier im, im Laufe der Aufnahme. Nein, aber das ist einfach ein signifikanter Unterschied zu Leverkusen, die bei hohem Gegnerdruck eben sehr, sehr viel fluider versuchen, das Spiel irgendwie zu öffnen. Mal ist es in einem 3-2, mal ist es in einem 2-3, 2-4, je nachdem, wie es sich gerade ergibt und wie die Spieler das, glaube ich, auch in dem Moment für richtig empfinden. Und bei Stuttgart sind Abläufe sehr, sehr klar vordefiniert, auf den Gegner angepasst und sie schaffen es trotzdem, immer ein gutes Timing zu haben für offene Räume und vor allen Dingen auch für einen offenen Fuß. Also du siehst ganz, ganz selten, dass ein Außenverteidiger irgendwie über Standbein zum Beispiel eröffnet bei Stuttgart, sondern da haben sie es einfach sehr, sehr gut. Und das ist ja Sebastian Hoeneß größte Stärke, würde ich sagen, auch bei Hoffenheim gewesen, dass er die Spieler in der Position besser gemacht hat und jetzt eben bei Stuttgart dieses gruppentaktische Element noch mit hinzugefügt hat, was das eben so ein bisschen unaufhaltsam macht, phasenweise.
Was da auch noch eine Rolle spielt, ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was Hoeneß ja auch sehr, sehr geschickt 1-1 von der Serbi geklaut hat, ist einfach diese Grundstruktur mit quasi doppelter falscher Neun, dass einfach beide Stürmer tief auf breite Zehnerposition zurückfallen, du niemanden zentral vorne drin hast, aber die deine Flügel hochstehen und binden. Also du hast vorne so eine Sichel aus vier Spielern und das macht's halt sehr, sehr unangenehm, weil du im Grunde, um das aufzufangen, also das lässt sich halt kaum verteidigen, weil entweder hast du da gegebenenfalls bis zu zwei Spielern, die dir dann im Abwehrzentrum stehen und eigentlich nichts machen. Oder du lässt dein Abwehrzentrum komplett offen und dann kann ein Flügelspieler da einfach in die Tiefe rennen. Also das ist einfach auch eine ziemlich gute Struktur, die wir wahrscheinlich noch zu selten sehen und die so ein bisschen das Thema falsche Neun wieder aufmacht, was das hatte ich jetzt in letztens schon mal gedacht, dass das so, wir sind ja bei taktischen Trends und das wurde so um in the Messi Days vor 10 Jahren oder so wurde das immer so ganz viel diskutiert. Damals Klose und Götze bei der WM immer so gewechselt. Jetzt könnten wir die gleiche Situation haben mit Undav-Füllkrug und Havertz. Und wir haben auch mit Real Madrid zum Beispiel eine Mannschaft, die im Grunde ohne Mittelstürmer spielt. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, vor allem, dass wir das jetzt auch immer mehr sehen, dass wir Teams haben, die schon mit Mittelstürmer spielen, die dann aber wirklich in Phasen komplett keine Mittelstürmer mehr sind, ne? Also Undav, Gerassi, das sind klar, sind das Mittelstürmer, aber du hast halt bestimmte Spielphasen, wo die einfach Zehner spielen. Punkt. So. Das ist natürlich auch interessant. Dann hast du im Angriffsdrittel hast du einen, der ein vollwertiger Stürmer ist, aber du hast dann Spielertypen, die trotzdem auch in einer tieferen Position sich da gegen hohes Angriffspressing mit rausspielen können aus dem Mittelfeld heraus. Was man da dann für Varianten machen kann, ist schon auch spannend.
Aber wenn wir da jetzt schon den Vergleich ziehen, Leverkusen versus Stuttgart, welches dieser beiden Systeme, na, System ist falsch, aber welche der beiden Spielphilosophien ist weniger abhängig von der Klasse von Spielern? Benni, was würdest du sagen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde aktuell sagen VfB Stuttgart. Weil bei Leverkusen es eben dieses Element gibt, permanent in den Druck zu spielen und nicht darauf angewiesen darauf zu sein, ist der falsche Satz oder das falsche Wort, aber sie profitieren halt einfach enorm davon, dass sie Spieler haben, die Drucksituationen auflösen können und dass sie ein Spieler bei Leverkusen, der mir da zum Beispiel immer wieder zu kurz kommt, ist Palacios, der sich ja einfach sehr, sehr clever einfach zwischen zwei Gegenspielern positionieren kann und dann im Druck auflöst. Und ich glaube, dass Leverkusen davon profitiert und der VfB eher darauf angewiesen ist, dass du dir den Kader so zusammenbastelst, dass du vielleicht nicht den stärksten Spieler aller Zeiten da auf einer Position ist, sondern das passende Profil einfach. Und deswegen würde ich aktuell mit dem VfB Stuttgart gehen.
Ich würde sagen, ist beides ungefähr gleich. Ich glaube, Leverkusen ist, wenn du es mit ähnlichem Spielermaterial gestaltest, wirst du mit Leverkusen defensiv ein bisschen stabiler sein und insgesamt ein bisschen konstanter. Mit Stuttgart wirst du ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben und dort mehr Umschaltsituationen, mehr Situationen, wo du ein bisschen größere Räume hast. Bei Leverkusen hast du mehr Situationen, wo du kleinere Räume hast. Also für Leverkusen brauchst du ein bisschen andere Spieler, tendenziell eher. Also Leverkusen ist besser, wenn du Spieler hast, die auf engen Räumen gut sind. Stuttgart ist besser, wenn du Spieler hast, die auf größeren Räumen gut sind. Das ist ja aber keine generelle Qualitätsfrage. Du hast Haaland wäre bei Stuttgart besser und Messi wäre bei Leverkusen besser, kann man sagen. So. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen irreführend in dem Sinne, dass ja Leverkusen einfach die bessere Mannschaft ist und man natürlich, um die bessere Mannschaft zu sein, ist man mehr auf bessere Spieler angewiesen. So, ne? Also wenn du 50 Spiele ungeschlagen sein willst, dann brauchst du mehr bessere Spieler, als wenn du Dritter werden willst. So, deswegen vergleicht man es ja nicht ganz auf Augenhöhe, wenn man die gleichen Systeme mit ähnlichem Spieler oder mit dem gleichen Spielermaterial spielen würde, dann ist es, glaube ich, einigermaßen vergleichbar.
Ich glaube, dass der Onboarding-Prozess für Spieler beim VfB ein bisschen einfacher ist als bei Leverkusen. Aber ich tue mir sowieso immer ein bisschen schwer damit, diese Systeme gegeneinander aufzuwiegen. Das sind dann auch immer so Nuancen, einfach, wo du sagst, okay, das könnte beim VfB ein Ticken einfacher sein, wenn du Spielertyp XY mit dazu bekommst. Ich hatte halt bei Leverkusen über die Saison, und das ist auch nur ein kleiner Kritikpunkt, aber ich finde, du merkst schon einfach einen Unterschied, wie gesagt, wenn Flo Wirtz auf dem Platz steht oder nicht. Und dann ist es dann vielleicht schon eine generelle Qualitätsfrage. Aber ja, das sind beides wahnsinnig gute, sehr unterschiedliche Spielsysteme, die man, glaube ich, auch einfach schwer miteinander vergleichen kann.
Ja, ich stelle die Frage auch deshalb, also zum einen, weil ich weiß, dass das so ein Gedanke ist, den viele Fans haben, gerade Stuttgart-Fans, die sich die Frage stellen, Guirassy, Undav spielen ja auch nächste Saison noch bei uns und die beiden haben ja herausragend miteinander gespielt. Aber auch, weil ich ja schon weiß, dass wir gleich noch über den FC Bayern sprechen werden. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied sowohl von Leverkusen als auch Stuttgart zum FC Bayern. Also es gibt natürlich viele Unterschiede, aber einen, den ich markant finde und der so ein bisschen unterbeleuchtet ist in dieser Saison. Und zwar sowohl bei Leverkusen als auch bei Stuttgart haben im Sturmzentrum Veränderungen stattgefunden in dieser Saison. Also sprich, sie gehen rein mit Boniface und der verletzt sich und dann spielt Patrick Schick und wir alle, denke ich, sind uns einig, sie haben anders gespielt und es hat auch ein bisschen gedauert, bis das mit Schick genauso geklappt hat, wie es dann war. Losik hat zwischendurch da auch noch eine wichtige Rolle gespielt. Und bei Stuttgart hatten wir ja etwas Ähnliches. Sie starten mit Guirassy verletzt sich, dann kommt Undav, kann endlich reinkommen und die große Frage ist, oh Gott, was machen wir denn, wenn Guirassy jetzt wieder zurückkommt? Und dann kommt Guirassy zurück und dann kommt ja das erst, dass er sagt, ja, naja, die spielen bei mir beide, ist doch klar, und die machen jetzt eben so ein 10er falsche 9 Ding. Viel Spaß beim Verteidigen. Also kann man vielleicht mit der These starten und dann auch so vielleicht so langsam überleiten zu Bayern. Ich will euch aber auch keine Stuttgart-Punkte wegnehmen, müsst ihr einfach jetzt reingrätschen. Dass Leverkusen und Stuttgart auch besser darin waren in dieser Saison, so grundlegende Dinge auch nochmal zu verändern und damit ja auch die Gegner vor Probleme zu stellen. Also Stuttgart an Spieltag 20 war anders als Stuttgart an Spieltag 8. Martin, du guckst nachdenkend.
Ja, ich wollte gerade mit deiner ganzen Einleitung, wollte ich jetzt noch einen Punkt machen, den ich die ganze Zeit noch auf dem Schirm hatte, aber der passt nicht zu deiner Abschlussfrage.
Mach erst den Punkt und dann die Frage. Komm, scheiß auf meine Frage.
Nämlich, und den kann ich an Guirassy aufhängen und ebenso an Florian Wirtz. Und der ist auch so ein bisschen, anschließend an dieses Thema, was wir schon hatten, auf den freien Spielerspielen gegenüber in den Druck reinspielen. Und wir hatten ja in den Druck reinspielen jetzt einmal in dieser Leverkusen-Variante mit den vielen Ablagen und kurzen Abständen und einmal in dieser Stuttgart-Variante mit den schnellen Ablagen und diesen 1-gegen-1-Dribblings, die wir haben und so. Und was Wirtz und Guirassy, meines Erachtens, was so eine Schlüsselfähigkeit von denen ist, das, was die extrem außergewöhnlich macht und was ist, was tendenziell kein Trainer jemals coachen würde. Was nicht so gut ist, wenn man sagt, das ist eine Schlüsselfähigkeit und niemand würde das coachen. Wenn es eine Schlüsselfähigkeit ist, sollte man es vielleicht coachen. Ist, dass die beide unfassbar lange warten, bis die reagieren. im Druck. Die lassen sich von Druck nicht unter Druck setzen. Die sind einfach, die bleiben in Drucksituationen mit Gegenspielern in ihrer Nähe, bleiben die unfassbar ruhig und locker und flexibel. Die warten auf den möglichst letzten Moment, um darauf zu reagieren, was der Gegenspieler macht. Und die reagieren nicht schon dadurch, dass der Gegenspieler in ihrer Nähe ist, sondern die reagieren wirklich erst dann, wenn der Gegenspieler was macht, um am Gegenspieler dann damit vorbeizukommen. Weil wenn ein Gegenspieler an dir dran steht, verlierst du noch nicht den Ball. Du verlierst erst den Ball, wenn er auf dich draufläuft. So. Und die warten auf den Moment, wo er draufläuft. Und dann reagieren sie erst. Das ist natürlich nichts Neues. Das haben schon 1000 Spieler vor ihnen gemacht. Ist aber was insbesondere auf hohem Niveau, weil es da natürlich immer schwerer wird, das umzusetzen, wo es immer weniger Spieler gibt, die sich das trauen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass das Feedback von Trainern, aber auch gerne von Zuschauern, wenn du spielst, so Julian Brandt ist ein Spieler, der macht es auch, dem misslingt es ab und zu und alle sind mega sauer, aber Julian Brandt ist dadurch halt auch einer der gefährlichsten Kreativspieler der Welt. So. Und kriegt's natürlich nicht mit der gleichen Konstanz hin wie ein Flo Wirtz, aber Flo Wirtz ist halt auch Top 3 Spieler der Welt, so. Deswegen, ist das so eine Sache, die man, glaube ich, berücksichtigen sollte und wo man sich angucken muss, wie unfassbar effektiv das ist, einfach nur in eine Drucksituation reinzugehen und Ruhe zu bewahren und den Druck einfach auszuhalten und auf den richtigen Moment zu warten, anstatt permanent einfach hektisch und panisch aus Drucksituationen rauszuspielen, weil man irgendwie Angst hat, dass man ja einen Ball verlieren könnte. Weil normalerweise irgendwann verlierst du eh einen Ball, wenn du in einer Drucksituation hast, wo du von 4 Gegnern umringt bist, hast du 4 Gegenspieler, die da auf engen Raum gegenpressen kannst, ist auch nicht so schlimm. Deswegen, das halte ich für ein relativ großes Learning auch von diesen beiden Mannschaften oder von diesen beiden Spielern. Jetzt im Spezifischen sehen wir auch, Undav macht das auch ziemlich gut. Nicht so crazy gut wie Guirassy, aber hat schon auch sehr, sehr starke Szenen dabei. Und das ist vielleicht ein bisschen die Überleitung zu Bayern von meiner Seite, dass wir bei Bayern viel mehr, also so ein bisschen könnte man das auch zusammenfassen als: Die nutzen Dribblings mehr, ne, spielen nicht ganz so viel über einen freien Spieler, spielen mehr unter Druck, versuchen mehr dann den Ball zu halten, also dribbeln dann mehr. Allerdings ist, glaube ich, Bayern europaweit von allen starken oder von allen Mannschaften vielleicht oder von allen Top-Mannschaften die Mannschaft, die am meisten Dribblings setzt. Bei Bayern ist es aber eigentlich immer, dass du mit Tempo in den Druck reingehst und nicht, dass du im Druck Ruhe bewahrst und auf den richtigen Moment wartest, sondern du spielst immer gegen einen passiv zurückweichenden Gegner und nicht gegen einen aggressiv rausrückenden Gegner, was es schwerer macht, das Dribbling erfolgreich zu gestalten. Ne? Du hast bei Bayern sind es primär Musiala und Sané, und insbesondere Sané ist natürlich jemand, der das Dribbling wirklich aktiv sucht, während Wirtz und Guirassy sind eher Spieler, die halten einfach den Ball im offenen Raum und gucken, was passiert und dann im richtigen Moment reagieren sie. Und Coman zum Beispiel ist auch so ein Spieler, der eher das Dribbling dann aktiv sucht.
Deswegen schiebt ja auch Bayern seine Gegner oft so quasi wie so mit der Schneeschaufel bis an deren Grundlinie zurück. Und dann wundern sie sich, dass sie keinen Platz mehr haben. Mhm. Also es ist tatsächlich auffällig. Ja, gut,
darauf kannst du auch, also so kannst du auch reagieren auf jemanden, der einfach nur einen Ball hält. Aber
ja, das stimmt. Aber also 14,4 Dribblings hat Bayern pro Spiel. Auf Platz 2 europaweit in den Top-Ligen liegt da PSG mit 11,9. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Die Bayern ligaweit Platz 1, 2 und 7 bei den erfolgreichen Dribblings. Sané, Musiala und dann Davis.
Also Davis noch,
ja. Ich muss übrigens noch mal einen Punkt zum, also es tut mir jetzt sehr leid, dass ich auch Überleitung damit kaputt mache, aber ich muss noch einen Punkt zum VfB Stuttgart sagen, der mir zumindest dann auf allerhöchstem Niveau ein wenig Bauchschmerzen bereitet, weil Stuttgart schon sehr, sehr intensiv im Gegenpressing ist. Und ich finde, du hast es gegen Leverkusen oder in Spielen gegen Teams, die dann schon einmal versuchen, das auch spielerisch den Druck zu lösen und das ein oder andere Mal da auch flach wieder rauskommen, dass Stuttgart dann irgendwann ab der 60. Minute ein bisschen einbricht von Intensität her und sie Probleme haben, aus einem Mittelfeldpressing in ein koordiniertes Angriffspressing reinzukommen, weil sie ja viel am Mann verteidigen oder Mann gegen Mann dann, zumindest im Angriffsdrittel. Und das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde beim VfB zur neuen Saison, was Sebastian Hoeneß da macht, wenn es dann vor allen Dingen in Richtung Champions League geht und Gegner, die noch einmal anders das ganze Thema bespielen können, weil das ist ja auch etwas, was dem VfB in der Absicherung extrem zugute gekommen ist. Zagadou zum Beispiel hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, weil die Gegner aufgrund der Intensität des VfBs auch gegen den Ball dazu neigen, sehr, sehr schnell diese etwas unsauberen Long, also längeren Pässe zu spielen und sie deswegen immer in ein sehr, sehr gutes nach vorne verteidigen kommen. Und da liegt ja die Stärke von Waldemar Anton, Zagadou, dass sie eben nicht die Tiefe oder den tiefen Raum, der sehr, sehr groß ist, absichern müssen, sondern am Mann direkt nach vorne verteidigen können. Im Best Case sogar einen Pass, der eben nicht komplett sauber ist, sondern sie da eben den Spielraum haben. Und das wird schon nochmal was anderes werden, wenn die Teams dann nicht mehr die Spielanlage haben wie viele in der Bundesliga, sondern einmal noch etwas druckresistenter sind, vor allen Dingen gegen den Ball.
Ja, ist auch das ist eigentlich auch so das typische Muster von Ballbesitzmannschaften, dass sie das so machen, ne? nach dem Motto, okay, wir wollen den Ball haben, also versuchen wir ihn auch möglichst schnell zurückzuholen. Das ist ja gerade das Interessante, dass Leverkusen eben das strategisch auch variieren kann. Aber grundsätzlich ist schon auch, also ich glaube, das wird auch für andere Mannschaften schwer, gegen dieses Angriffspressing einen Ball zu halten. Mannorientiertes Angriffspressing ist schon schwer auszuspielen. So, da hat auch City regelmäßig mit Probleme gegen sowas, aus unterschiedlichen Gründen. Und
mein Punkt ist eher so ab Minute, ich glaube gar nicht so die ersten 60 Minuten, sondern ab Minute 60 und dann auf Strecke, weil da finde ich, hat der VfB Probleme. Wenn sie dann in einem etwas kompakteren Block in eine Passivität verfallen und du dann merkst, okay, der Gegner kommt immer mehr in koordinierte Abläufe rein, dann hast du aber trotzdem immer noch diese Elemente drin, vor allen Dingen bei den Innenverteidigern, dass sie immer nach vorne verteidigen wollen, vielleicht nicht mehr mit der letzten Intensität, und dann geht auf einmal ein Raum auf, den sie dann nicht mehr schließen können, weil ich finde, der Kader ist auch von den individuellen Profilen eben einfach nicht auf ein kompaktes Verteidigen ausgelegt. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was sie im Sommer in der Transferperiode machen, weil du schon auch nochmal andere Profile brauchst, vor allen Dingen auf den Außenverteidigerpositionen, die es dir eventuell in einem von mir aus auf 4-4-2 flach nochmal anders verteidigen können und nicht immer diesen Drive haben, ich will nach vorne verteidigen, ich will den Ball hochgewinnen, sondern auch einfach mal etwas, ich glaube, das ist das Schwierige dabei, etwas aushalten zu können, auch mal in einem kompakten Block. Und das kann Leverkusen einfach sehr, sehr gut.
Finde ich eine gute Formulierung, was aushalten können. Ja. Das wollen dominante Teams ja nicht, ja.
Und das ist nämlich die perfekte Überleitung zum FC Bayern. Und das zeichnet dich nämlich aus, Benni. Du bist erst in die falsche Richtung losgedribbelt, aber du hast jetzt wieder so in den Fuß gespielt, dass sogar so ein Grobmotoriker wie ich den Ball verarbeiten kann. Denn das ist ja etwas, was der FC Bayern traditionell nicht kann. Hohen Druck aushalten, in Anführungszeichen einfach mal eine knappe Führung wegverteidigen. Es will und will nicht gelingen, und das ist eigentlich egal, in welchem Wettbewerb. Und dennoch ist es ja eine absurde Saison von den Ergebnissen her. Also die Punktezahl hätte für eine Meisterschaft reichen können. In der Champions League ist man bis ins Halbfinale gekommen. Und unsere Aufgabe, Martin, ist es jetzt, uns von dem Ergebniskladderadatsch zu lösen und auf das zu blicken, was man eben da spielphilosophisch, taktisch und strategisch gesehen hat beim FC Bayern. War es denn deiner Meinung nach eine gute Saison von Bayern? Jetzt mal, klar, titellos ist ja alles klar, aber jetzt aus taktischer Sicht, was hast du da gesehen?
Hängt davon ab, wie hoch, also wie gut ist. Ne? Also es ist keine 10 von 10 Saison. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Es ist aber schon auch, also sind schon taktisch immer noch eine der auf jeden Fall 5 besten Bundesligamannschaften und vermutlich sogar die Nummer 3 nach Stuttgart und Leverkusen, I guess. Und insbesondere bis zu dem Leverkusen-Rückspiel war es schon, glaube ich, insgesamt eigentlich eine ziemlich gute Saison. Wenn man bei relativ wenig gespielten Spielen, finde ich es immer ganz gut, wenn man auch auf eher Tordifferenz anschaut als nur Punkte. Das ist ja manchmal aussagekräftiger. Und da war Bayern eigentlich bis Mitte der Rückrunde sogar vor Leverkusen, und wir reden ja von einem extrem guten Leverkusen. So, also das Leverkusen hätte auch Chancen gehabt, die beste Bayern-Mannschaft der letzten 20 Jahre zu schlagen, so wahrscheinlich. Und da ist ja Bayern auch die ganze Zeit dran gewesen, immer noch an Leverkusen. Insofern, wenn wir Leverkusen so in den Himmel loben, und Bayern ja bis zu der konkreten Niederlage in dem Spiel, wo sie ja auch eigentlich eher dominant waren am Anfang und ein relativ dummes Gegentor kriegen und dann halt so ein bisschen einbrechen, bis zu diesem Zeitpunkt, im Grunde bis Stanišić das 1-0 macht, war es eigentlich eine ziemlich gute Bayern-Saison, würde ich sagen. So. Und ab dann ging es relativ rapide bergab, bis auf die Champions-League-Spiele. Deswegen ist die Frage, wie stark man das in die Waagschale wirft, weil natürlich dann auch mit diesem 3-0 gegen Leverkusen war die Saison auch so ein bisschen in der Bundesliga ein bisschen rum. Das hat man den Spielen dann auch angemerkt und das hatten wir schon bei diversen Länderspielen auch besprochen und so. Ich finde es immer schwer, Mannschaften dann einzuschätzen, wenn es um nicht wirklich viel mehr geht, weil dann da fehlen dann halt immer so die paar Prozent, die dann manchmal den Unterschied ausmachen. Deswegen wäre ich nicht überkritisch, aber das Kritische, was ich sagen würde, wäre, dass ich mich und insbesondere im Kontext von Leverkusen und Stuttgart, und das ist auch ein bisschen unglücklich für Tuchel, dass er ausgerechnet in diese Saison fällt als Bayern-Trainer. Aber insbesondere dieser beiden Mannschaften würde ich gerne mal wieder was Neues von Tuchel sehen. Ich finde, Tuchel spielt jetzt, ist konstant einer der besten Trainer der Welt, aber nicht der beste Trainer der Welt. Und er hat sich ganz lange dadurch ausgezeichnet, dass er immer wieder sich selbst neu erfunden und immer sich selbst sehr weiterentwickelt hat. Das ist eigentlich jemand, der sich viel hinterfragt, der kreativ ist, der mit neuen Ideen um die Ecke kommt, der immer wieder guckt, wo kann ich noch neue Ideen für mich rausholen. So. Er hat sich mit Spielverlagerung getroffen, als wir alle irgendwie 19 Jahre alt waren. Weil er dachte, was kann ich denn von den Jungs lernen, von den paar 19- und 20-Jährigen da? Und ich finde, man hat jetzt lange nichts mehr von ihm gesehen, wo man sagt, ach, das ist ja mal eine neue Idee oder das ist ja mal, da hat er ja mal was irgendwo aufgeschnappt und eingebaut, was jetzt irgendwie nochmal was ändert oder so, sondern ich finde jetzt im Grunde seit seiner zweiten BVB-Saison, also jetzt mittlerweile seit 8 Jahren oder sowas in die Richtung, ist es relativ stabil, der gleiche Fußball. Es ist ein guter Fußball und auf hohem Niveau und er weiß, wie man das coacht und kriegt ja auch bei all seinen Stationen stabile Ergebnisse hin, aber halt keine herausragenden Ergebnisse. Ne? Also da geht man halt mal durch eine Champions-League-Saison durch, das sind so ein paar Spiele dann, da hat er dann das Finale gegen Pep gewonnen, was dann ein Spiel ist, aber über eine gesamte Saison war halt nichts dabei, was jetzt außergewöhnlich wäre. Und ich würde mich freuen, bei seiner nächsten Station mal ein Spiel von ihm zu gucken, wo ich denke, das ist ja mal was Neues, da hat er sich ja mal was überlegt.
Ich finde, also Gegenfrage, glaubst du, das lag vor allen Dingen in dieser Saison oder in seiner Amtszeit bei Bayern auch ein Stück weit am Kader? Weil ich finde, also das ist, ich habe Thomas Tuchel irgendwann mal so Mr. Matchplan getauft, weil ich finde, da ist ja so der Beste, den es auf der Welt gibt, einen Gegner zu lesen und Spielern klar zu machen, was sie zu tun haben auf dem Platz, damit etwas funktioniert. Und ich finde, du kannst diese Bayern-Saison irgendwie so ein bisschen runterbrechen als, ja, da waren viele gute Ideen dabei. Das letzte Mal, als wir in dieser Dreierkonstellation gesprochen haben, war nach dem Hinspiel gegen RB Leipzig, kann ich mich erinnern, wo Thomas Tuchel eigentlich den idealen Matchplan hatte gegen die Idee von Marco Rose, aber da immer schon so Hints gegeben hat mit Konrad Leimer und damals war es Kingsley Coman im linken und rechten Halbraum jeweils und gesagt hat so, ja, die Ideen gebe ich euch, aber ihr müsst mir vielleicht auch den Kader dafür geben. Ich weiß gar nicht, ob Thomas Tuchel ein Trainer ist, der auf allerhöchstem Niveau versucht, Dinge dann nochmal irgendwie mit einfließen lassen und zu entwickeln, weil er weiß, dass es eben um Ergebnisse hier und jetzt geht. Also vor allen Dingen bei seinen letzten Stationen, Chelsea, PSG, Bayern, das waren gefühlt alles Teams, wo es dann irgendwie nur darum ging, jetzt Erfolg zu haben und gar nicht groß was zu entwickeln. Und er sich dann so ein bisschen vielleicht auch selber limitiert hat durch Kader und Ansprüche auf, ich gebe euch die richtige Idee und ihr habt hoffentlich die Spieler parat, damit ich das umsetzen kann. Und wenn ihr sie nicht habt, dann spreche ich es ganz klar an. Deswegen die Frage, ob es nicht vielleicht auch ein Stück weit am Kader lag.
Naja, lag es ja bei den Stationen davor auch am Kader?
Aber da war,
also du sagst ja selber, also insbesondere, wenn er sich die ganze, also wenn ich eine Spielidee habe und ich sage, ich brauche die und die Spieler und dann kriege ich die Spieler nicht, was ja das Hauptproblem war, dass er die Spieler nicht gekriegt hat, dann muss ich doch vielleicht eine andere Idee entwickeln. Also ist der Kader nicht sogar ein Argument dafür, gerade was anderes zu machen?
Aber ist er ein Trainer, ist Thomas Tuchel ein Trainer, der eine so die Thomas Tuchel Spielidee irgendwo mit reinbringt. Die Frage stelle ich mir tatsächlich häufig, weil ich über die letzten Jahre immer wieder das Gefühl bei ihm einfach hatte, dass es einfach nur darum geht, nicht Thomas Tuchel Spielidee, sondern einfach nur Matchplan, Matchplan, Matchplan. Und es muss jetzt funktionieren. Das habe ich so das Gefühl, dass er auch keine, ich weiß gar nicht, ob er nochmal eine Station macht, wo er unbedingt was entwickelt, sondern mein Bauchgefühl sagt mir auch eher, dass er wieder eine Station macht, wo es darum geht, einfach erfolgreich zu sein. Also deswegen jetzt als nächste Station zum Beispiel United.
Das ist doch aber, das setzt ja voraus, also Alonso war ja diese Saison erfolgreicher als Tuchel.
Ja, ja.
Also das ignorierst du ja komplett. Du schließt ja aus, dass es nicht vielleicht erfolgreicher wäre, was Besseres zu machen. Die Herausforderung ist natürlich nicht, irgendwas Neues zu machen, sondern die Herausforderung ist, was zu finden, was noch besser ist, als was er jetzt 8 Jahre lang gemacht hat. Das ist natürlich nicht einfach, weil er war jetzt 8 Jahre lang einer der 3 bis 10 besten Trainer der Welt. So, aber es gibt halt welche, die besser sind als er. Und diese Saison gab es in der Bundesliga 2, die, würde ich sagen, relativ klar besser waren zumindest über diese Saison hinweg, über mehrere Saisons hinweg muss das Trainer auch erstmal zeigen. So, du hast halt auch, Alonso kommt halt in diese Situation rein und hat halt einen Wirtz, der perfekt auf diese Spielweise passt. So, das ist auch ein Stück weit Glück. Aber ich glaube schon, dass er seine Spielweise auch noch weiterentwickeln kann. Und davon würde ich schon gerne noch was sehen wollen. Und das Ding ist natürlich, ich sehe das schon, dass das natürlich riskant sein kann, ne? Also du kannst natürlich, wenn du was hast, wo du sagst, okay, das ist 8 von 10 und es gibt nur 3 Trainer auf der Welt, die machen das besser, dann ist es relativ safe, einfach dabei zu bleiben. Aber es wäre halt, wenn du es schaffst, das auf 8,5 von 10 oder 9 von 10 oder 10 von 10 zu entwickeln, ja, natürlich noch besser.
Ich bin bei allem vollkommen bei dir und nicht falsch verstehen, man kann den Fakt nicht wegdiskutieren, dass andere Trainer diese Saison besser waren als Thomas Tuchel. Also es wäre sehr blind, wenn man das tun würde. Mein Punkt ist vor allen Dingen, wenn wir bei dem Thema sind, häufig richtige Ideen gehabt und ich finde, du kannst Thomas Tuchel viel negativ ankreiden, aber nicht, dass man das Gefühl hatte, außer beim Dortmund-Spiel zum Rückspiel, boah, der hat irgendwie keine Idee, wie sie jetzt hier das gegnerische Team bespielen wollen. Also das ist keine einheitliche Linie. Du hast jetzt nicht irgendwie gesehen, okay, das ist die Thomas Tuchel-DNA, Bayern-DNA, die er jetzt hier durchdrücken möchte. Und ich hatte aber in vielen Spielen das Gefühl, dass Abläufe nicht funktioniert haben, weil der Kader nicht passt. Und das, finde ich, ist ein schmaler Grat zu sagen, okay, du hast einen Trainer, der ja eigentlich prinzipiell die richtige Idee hat, von Woche zu Woche, wie du etwas bespielen möchtest, aber nicht den Kader, um das dann zu bespielen. Und ich verstehe auch dein Argument, dass du sagst, okay, dann musst du kreativ werden. Ich weiß aber gar nicht, ob die Möglichkeiten im Bayern-Kader nicht einfach ein wenig, also der Kader ist einfach wirr zusammengestellt, würde ich einfach sagen. Also ich könnte diesem Kader aktuell keine Spielidee zuordnen, wo ich sage, das klappt mit den Spielern, damit kannst du es konstant über ein ganzes Jahr durchziehen. Und deswegen sage ich, dass Thomas Tuchel auch ein wenig ein Opfer der Umstände ist, die es bei Bayern aktuell gibt.
Ja, also das schlägt natürlich in eine ähnliche Kerbe wie das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es bis zum Leverkusen-Rückspiel auch eine gute Saison war. Und das muss man natürlich dann angesichts der Kaderprobleme, die es gab, kann man das nochmal unterstreichen, ne? Dass das schon auch eine ziemlich stabile Leistung war. Bis zu diesem Zeitpunkt. Plus fast Champions-League-Finale.
Ja, also vor dem Leverkusen-Spiel war man 2 Punkte dahinter, dann 5 Punkte weg. Aber ab dem Leverkusen-Spiel war es in der Bundesliga eine richtig beschissene Saison. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht so sehr vom Ergebnis her argumentieren, aber du kommst ja auch gerade über diese Schiene. Und ich finde, dass man nämlich in der Phase eben auch angesichts von Verletzungen und Kadermissständen und so weiter gesehen hat, dass Thomas Tuchel es nicht geschafft hat, in dann ja fast einem Kalenderjahr der Mannschaft eine Struktur und eine Basis zu geben, auf die sie zurückfallen kann. Sondern wenn die Matchpläne nicht funktioniert haben oder wenn die individuelle Klasse mal nicht gereicht hat, wenn ein Musiala unter Schmerzen, ein Sané unter Schmerzen, welche Gründe auch immer das hatte, aber es gab immer wieder Spiele, in denen sie sich unheimlich schwer getan haben. Und wenn ich dann einfach nur mal versuche, ich löse mich von den Ergebnissen und von den Umständen und gucke, was passiert auf dem Feld, dann war es doch das fast identische, was wir die letzten Jahre auch gesehen haben, mit nur ganz kleinen Veränderungen. Es waren sau viele Flanken. Es war ganz oft, gib Musiala den Ball und hoffentlich hat er eine Idee. Es waren natürlich Kane, bei dem man aber auch das Gefühl hatte, dass der, gerade wenn es brenzlig wurde, so seine eigenen Ideen hatte, die er umsetzen wollte, sich vielleicht manchmal ein bisschen zu oft hat fallen lassen, weil er halt unbedingt was machen wollte. Also sprich, auch Harry Kane hat sich da entweder nicht an Vorgaben gehalten oder es gab keine klar genugen Abläufe für solche Situationen. Und ich finde, also ich finde es erstaunlich, wie positiv da jetzt dann Thomas Tuchel bei euch wegkommt, ohne dass ich sagen will, schlechter Trainer oder so. Und alle Punkte, die er sagt, sind ja richtig. Aber ich hätte der Saison eine 4 von 10 gegeben, weil es eigentlich Flanke, Flanke, Flanke war. Und sie haben halt sehr, sehr gute individuelle Spieler. Deswegen gewinnst du halt noch in vielen Spielen.
Ich finde, man muss es einfach, also Gegenfrage, holst du Thomas Tuchel für die Aspekte, die du genannt hast? Und ich bin bei dir, dass das kein guter Fußball war, aber ich tue mir immer schwer und vor allen Dingen bei Thomas Tuchel tue ich mir sehr, sehr schwer, ihn für seine Trainerprinzipien zu kritisieren, weil das was
man
wir...
Man weiß, was man kriegt.
Das ist nämlich eben genau der Punkt. Also du wirfst einen Trainer in eine Situation, wo Trainer und Mannschaft langfristig für mich kein Match sind. Deswegen wäre es für mich auch falsch, zum Beispiel eigentlich mit Thomas Tuchel in die neue Saison zu gehen, weil du wirst irgendwann wieder in dieselbe Problematik kommen, wenn du diesen Kader nicht einfach, also du musst den Kader neu gestalten.
Da habe ich eine hervorragende Nachricht für dich. Sie werden nicht in die nächste Saison gehen.
Ja, das ist, ich habe zwar viel zu tun aktuell, die Nachricht ist aber auch bis zu mir durchgedrungen tatsächlich. Nein, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, dass ich mir sehr, sehr schwer damit tue, Thomas Tuchel für seine Trainerprinzipien zu kritisieren und dann am Ende der Saison zu sagen, ja, wo sind denn die Abläufe? Weil Thomas Tuchel war für mich in den letzten Jahren immer ein Trainer, der eine Mannschaft von Spiel zu Spiel perfekt einstellt, aber ihnen nicht langfristig Abläufe und DNA gibt. Und vielleicht ist das
Darf ich mal reingrätschen?
Ja, grätsch mal
weil
rein.
Ich verstehe den Vorwurf nicht so hundertprozentig, weil ich finde Tuchels Mannschaften haben eine total klare DNA. Ich finde, wenn ich eine Tuchel-Mannschaft sehe, habe ich das Gefühl, ich erkenne die sofort. Die haben immer einen 3-2-Aufbau, fünf Spieler, die hinten absichern, die bleiben auch immer hinten, die sichern jeden Konter ab, du läufst nie in Konter rein und dann hast du 5 Spieler vorne, 2 besetzen die Tiefe und 3 machen irgendwas dazwischen und dann versuchst du entweder über die 2, die breit sind, zu kommen oder die 3 dazwischen irgendwie zu finden. Und das ist natürlich relativ viel Freestyle. Da sind dann nicht so super klare Abläufe zwischen den Offensivspielern. Das sind dann immer mal wieder individuelle Matchplan-Ideen. Aber so dieses 3-2, Konterabsicherung, klares, sauberes Aufbauspiel, gutes Passspiel, relativ hohe, aber keine riesigen Ballbesitzwerte, klare Pressing-Ideen, grundsätzlich gute Kompaktheit, gute Stabilität, gute Konstanz in allem. Das ist doch was man bei allen Mannschaften von ihm hat.
Also den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was du einfach, und das muss man dann drüber hinaus diskutieren. Ich glaube, das ist einfach was du bei Bayern in dieser Saison nicht spielen kannst. Also ich finde, Bayern hat sich schon durch diese, in vielen Spielen, durch diese 3-2-Absicherung, die sie haben, und vor allen Dingen, ja doch, das stimmt, also Thomas Tuchel hat schon Defensivprinzipien, aber ich finde, das sind keine Prinzipien, worauf sich die Mannschaft oder wo sie sich zurückfallen lassen kann dran an diesen Prinzipien über die letzten Spiele, vor allen Dingen nach dem Leverkusen-Spiel, weil da waren ja eben die Punkte, die du angesprochen hast, es ist dann schon vor allen Dingen im letzten Drittel sehr, sehr viel Freestyle oder du hast halt eben auch qua der individuellen Profile, die Bayern-Spieler haben, eben einfach ein sehr, sehr vorgefertigtes Spiel. Und da passt sich ja Thomas Tuchel in diesen Abläufen, die Bayern da gebraucht hätte, passt er sich ja sehr, sehr dem an, was der Kader oder was der Gegner ihm gibt. Und dass du in fernab von der 3-2-Absicherung und von mir aus auch 5 Mann in der letzten Linie, aber darüber hinaus würde ich sagen, ist es ja nicht so die klare Tuchel-DNA, die Bayern vielleicht gebraucht hätten in diesen Spielen oder über die ganze Saison auch in der Entwicklung, weil ich finde, darin Spieler zu entwickeln, hätte Bayern eigentlich gebraucht über die letzten 1,5 Jahre. Also das, was Julian Nagelsmann irgendwann mal dann in den letzten 6 Monaten seiner Amtszeit begonnen hat, dass du dann über ganz klare Prinzipien, die konstant durchziehen, darin Spieler entwickeln, dass du das durchziehst, das finde ich ist nach dem Leverkusen-Spiel abhanden gekommen und die Dinge, die es gab, auf die Thomas Tuchel Wert legt, sauberes Passspiel, Positionsspiel und, das sind keine Dinge, wo sich die Spieler dran festhangeln konnten in den Spielen, war mein Gefühl.
Habe ich vielleicht auch nicht genug gesehen, aber vielleicht kommen wir da, vielleicht sagen wir da auch mit unterschiedlichen Worten so ungefähr das Gleiche. Wenn ich sage, es war ganz okay, aber ich hätte mir gerne irgendeinen Next Step mal gewünscht von ihm.
Ich habe einen Ansatzpunkt für den Next Step. Vielleicht darf ich da kurz einen Vorschlag machen. Und zwar, weil an dem, was quasi Thomas Tuchel nach den Spielen gesagt hat, was ihm gefehlt hat, kann man, glaube ich, ablesen, was er gerne hätte sehen wollen. Und wo ich aber sage, er hat den Spielern zu wenig geholfen, offensichtlich. Denn die Absicherung hat meistens gepasst, das Aufbauspiel hat in der Regel auch gepasst. Und dann ging es aber darum, er hat es immer formuliert mit den Mut in 3-gegen-3-Situationen, 2-gegen-2-Situationen reinzuspielen und sie auszuspielen. Das hat er immer wieder gesagt, das hat uns gefehlt, der Mut da reinzuspielen, da waren wir nicht aggressiv genug, da haben wir es ein bisschen, waren wir zu wenig in den richtigen Räumen drin. Also das war immer wieder so ein, immer dann, wenn es zäh wurde gegen Gegner, und das war bei vielen Spielen so in dieser Saison. Und da dachte ich dann, in der Rückrunde, wo er auch mehr Trainingswochen hatten, die anfangs noch nicht unterbrochen waren durch englische Wochen, dachte ich, naja gut, jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwann mal so Systematiken sehen, weil so ein 3 gegen 3 kannst du ja ganz unterschiedlich auslösen. Und da finde ich, dass man bis zuletzt, also vielleicht bin ich auch nicht fähig, das zu erkennen, aber ich sehe da keine Systematik. Und ich finde, das ist ein ganz krasser Unterschied zu Leverkusen und Stuttgart, die in diesen 3 gegen 3 Situationen auf dem Flügel oder manchmal auch 2 gegen 2 bei Stuttgart dann häufiger, da siehst du immer wieder dieselben Dinge, die aber deswegen funktionieren, weil A, beide Spieler oder alle drei Spieler wissen, was sie gerade machen, und B, weil es schwer zu verteidigen ist, weil es aufeinander abgestimmt ist. Und das, also das ist doch etwas, wo man wirklich sagen kann, warum gibt es denn da keine Entwicklung? Weil das ist doch das, was Bayern braucht. Die kriegen den Ball ja schon ins Angriffsdrittel. Aber was machen sie denn da damit?
Das ist, glaube ich, das, was wir gerade so ein bisschen versucht haben zu beschreiben. Also, dass du fernab von dem, was Thomas Tuchel dann auch gewollt hat, und das hat ja auch relativ schnell gegriffen dann mit der Absicherung und am Anfang weniger Gegentore, vor allem nach Kontern zu bekommen. Aber diese Themen, das sind ja Themen, die du jetzt nicht nur bei explizit in dem Bayern-Jahr vermisst hast, sondern das war ja dann auch war es die zweite Saison bei Chelsea? Da wurde es auch anfänglich dann das Jahr mit, war das das zweite Jahr, wo er dann Lukaku vorne mit dazu bekommen hat, und war die zweite Saison, oder?
Weiß ich gerade nicht.
Da hast du das ja auch so ein bisschen vermisst, dass es da klare Auslöser und klare Abläufe gibt, und das ist jetzt bei Bayern halt wieder so. Und wie gesagt, ich tue mir halt immer schwer, Thomas Tuchel für seine Prinzipien zu kritisieren, die er hat und wie er spielen lassen möchte. Und ich weiß halt einfach, ich glaube, das fängt halt damit an, dass du diesen Trainer mit der Idee von Fußball, die er hat, die passt, glaube ich, einfach nicht zum Entwicklungsstadium, in dem Bayern war, zu seiner Verpflichtung. Und da fängt das ganze Übel schon an. Und
ja, das ist ein guter Punkt. Wenn er zu dem Zeitpunkt gekommen wäre, an dem Ancelotti damals gekommen ist, nach Guardiola, ich glaube, da hätte Tuchel, das hätte richtig knallen können. Und jetzt kommt er aber in so eine Umbruchssituation rein, in der ja auch noch ganz viele andere Dinge dazukommen. Also es verpflichten ihn zwei Dudes, die sind dann kurz später entlassen. Und es gibt eine Trainerfindungskommission mit 18.000 Teilnehmern und so weiter und so fort. Das werden wir alles im Bayern-Segment noch aufarbeiten. Aber ich finde es halt schon, es ist halt so ein interessantes Spannungsverhältnis. Während wir bei Alonso und bei Sebastian Hoeneß sehr, sehr lobend sprechen können, weil auch klare Dinge zu erkennen sind, ist es bei Thomas Tuchel, fällt es so auseinander. Auf der einen Seite ein unheimlich ehrlicher Kommunikator, der auch definitiv einer der besten Trainer der Welt ist. Das habt ihr ja auch nochmal eingangs gesagt. Und auf der anderen Seite aber eben ein Spiel, das oft diesem Anspruch nicht würdig war, trotz all der Probleme, die es gab. Und natürlich liegt das nicht nur an ihm, aber ich glaube, dass man da schon taktisch eine Stagnation sehen kann.
Und deswegen ist die Saison ja so geil. Und deswegen sprechen wir gerade über die taktischen Trends, weil das die erste Saison ist, wo dieser Guardiola-Fußball in die Schranken gewiesen wird und wo wir endlich wieder Fußball sehen, der Spaß macht und der trotzdem besser ist als das, was Guardiola macht. Weil Tuchel ja im Grunde Guardiola-Fußball spielen lässt, in nicht ganz so gut und bei einem Verein, der nicht so hundertprozentig genau darauf einzahlt, was Guardiola machen will, sondern halt mit einem Kader, der nicht zu 100% auf diesen Fußball ausgerichtet ist, sondern nur zu 80%, und einem Trainer, der es vielleicht 5% weniger perfekt umsetzt, als Guardiola das macht, weil Guardiola halt Ich bin der Meinung, Guardiola hat eine Spielweise, Guardiolas Spielweise ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das war vor ein paar Jahren das Beste, was es gab im Weltfußball. Und das ist die Umsetzung von Guardiola dieser Spielweise ist quasi bis ins letzte Detail perfekt. So, der hat eine sehr gute Spielweise, die er perfekt umsetzt. Und ich glaube, es gibt noch bessere Spielweisen als das. Und wir haben jetzt meines Erachtens mit Stuttgart und Leverkusen vielleicht zwei Mannschaften, die Spielweisen gefunden haben, die noch besser sind. Und auch zwei Trainer, die diese Spielweisen auch sehr, sehr gut umsetzen. Vielleicht noch nicht perfekt, weiß ich nicht. Muss man über mehrere Saisons schauen. Da hat Guardiola auch ein bisschen gebraucht, um das auf das Level rund zu schleifen. Und genau deshalb bin ich so ein bisschen damit eingestiegen, dass ich hoffe, dass Tuchel auch jetzt vielleicht auch mit diesem kleinen Arschtritt, sag ich mal, den er von Leverkusen gekriegt hat und ein bisschen auch von Stuttgart, dass ihn das vielleicht auch ein bisschen motiviert zu sagen, ja, vielleicht können wir noch ein Level hoch, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr machen. So. Und das war für mich eigentlich, das ist eigentlich für mich die Story der Saison und das Spannende jetzt gerade im Fußball.
Da sind wir uns auf jeden Fall 100% einig, bin ich sehr froh drüber, dass ich glaube, da bin ich 100% bei dir. Der größte Unterschied, Pep Guardiola schafft es halt immer, sich nochmal einmal in dieser Idee auf gewissen Positionen neu zu erfinden. Also vor 2 Jahren war es dann, glaube ich, der Innenverteidiger, den er so ein bisschen im Andribbeln und von der Positionierung her verändert hat, um da einfach nochmal eine andere Dynamik entstehen zu lassen im Aufbau. Und bei Thomas Tuchel ist es halt einfach, ja, es ist halt irgendwie immer das Gleiche seit wie viel Jahren mittlerweile? 6, 7, 8, irgendwie so. Und ich weiß halt aber, und das ist deswegen auch meine Frage vorhin, ich weiß halt aber gar nicht, ob Thomas Tuchel das unbedingt möchte, ob der sich nochmal in die Richtung verändern möchte. Ja.
Das wirkt halt nicht so, aber ich hoffe halt das so.
Ja, weil für mich wirkt er auch nicht so und ich finde halt auch, dass es, wenn er es nicht macht, und das wäre, glaube ich, auch, wenn Leverkusen nicht so eine Freak-Saison spielt, wäre das auch in dieser Saison wieder so gewesen, das funktioniert dann. Ich glaube, das ist so, dass, ich glaube, Thomas Tuchel weiß, wenn er dabei bleibt und die Voraussetzungen vernünftig sind, dass er gar nicht groß was verändern muss in seiner Idee und Herangehensweise, damit es funktioniert. Deswegen glaube ich halt eben auch, dass der ein Team nimmt, was einen Trainer braucht, der sofort Strukturen besser macht und sofort Erfolg in Anführungszeichen garantiert, weil auch wenn ihm das jetzt viele aufgrund der Saison ein bisschen abgesprochen haben, das funktioniert immer noch, wenn Thomas Tuchel in den Verein kommt und sagt, ich gebe euch hier jede Woche mit dem vernünftigen Spielermaterial den besten Matchplan, den ihr haben könnt. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass er sich nochmal so groß verändern wird. Ich glaube, dann haben wir uns tatsächlich echt das Gleiche gemeint und anders formuliert.
Na naja, gut, dann kommt er HSV dann in die erste Liga nächste Saison.
ich befürchte halt, wenn er nicht nochmal einen Schritt nach vorne geht, dann könnte es auch so eine Mourinho, da könnte jetzt die Entwicklung angehen, die bei Mourinho gerade über die letzten 15 Jahre abgeschlossen ist.
Mhm. Ja. Interessanter Punkt.
Der auch mal der beste Trainer der Welt war.
Und ich würde da gerne ansetzen, weil wenn du sagst, diese Saison war deshalb so geil, weil der Guardiola-Fußball mal quasi verbessert wurde, dann sprechen wir da quasi über die absolute Spitze der Liga. Wenn wir auf die Gesamtheit der Liga blicken, dann gibt es die Hoffnung, das habe ich zumindest in vielen Kommentaren gelesen von Hörerinnen und Hörern, es gibt die Hoffnung, dass die Tyrannei des RB-Fußballs gebrochen wird. Seht ihr dafür denn auch Anzeichen oder reichen dafür die Gegenbeispiele nicht aus? Weil es sind ja, wenn man ehrlich ist, immer noch, also Ballbesitzteams haben ja immer noch 6. Also nach Eintracht Frankfurt ist der Cut, alle anderen haben weniger Ballbesitz, ist ja klar, irgendjemand muss ja auch weniger den Ball haben, wenn es jemand anders mehr hat. Aber Martin, kann das vielleicht auch sein, dass wir jetzt aus diesem Umschaltgewichse, ich sag's jetzt einfach mal, dass wir da jetzt endlich mal rauskommen?
Ich hatte das Gefühl, da kommen wir seit 10 Jahren sukzessive raus, ehrlich gesagt. Ich fand, dass wir zwischenzeitlich schon eine Phase hatten, wo es Pressing in der Bundesliga sogar relativ deutlich schwächer war, als es davor schon war. Und dann ist es wieder ein bisschen besser geworden. Ich glaube, wir kommen halt Schritt für Schritt mehr in eine Situation rein, wo wir komplette Teams haben.
die das beides gut können. Also Stuttgart ist ja auch eine Angriffspressing-Mannschaft und Leverkusen ist auch eine Wahnsinns-Umschaltmannschaft und beide spielen ein Wahnsinns-Gegenpressing. Das ist ja nicht so, als ob das bei denen nicht dabei ist. Ich glaube eben, dass du wahrscheinlich der Hauptphilosophie-Clash dieses Jahr war, also im Grunde ist es bemerkenswert, dass das RB Leipzig mit eigentlich einer extrem guten Saison relativ abgeschlagen Vierter ist. Auch mit einem ziemlich starken Kader und punktuell wirklich spektakulären Leistungen, dass sie es trotzdem nicht geschafft haben, dann irgendwie an Bayern ranzukommen oder irgendwie in der Nähe der Spitze zu bleiben, weil ich innerhalb dieser Spielweise, die sie haben, kann man gar nicht so wahnsinnig viel Verbesserungspotenzial finden. Man hat das Gefühl, das ist fast eine perfekte Red Bull-Saison gewesen und es reicht trotzdem nur für Platz 4. Und ich glaube, das Entscheidende daran ist, dass wir sehen, dass Leipzig spielt von den ersten vier Mannschaften da vorne das beste Pressing, aber der Unterschied zwischen dem besten Pressing und einem Pressing wie Stuttgart oder Leverkusen, die wahrscheinlich, also ich vermute mal, das Ding ist ja im Coaching, wie viel Zeit verwendest du auf unterschiedliche Aspekte? Und Red Bull Philosophie ist, du verwendest ziemlich viel Zeit auf Pressing, weil du willst das Pressing im Grunde perfektionieren. Und dann hast du mit Leverkusen und Stuttgart so Ballbesitzmannschaften, Bayern bestimmt auch, die wahrscheinlich deutlich weniger Zeit auf Pressing verwenden und dafür deutlich mehr auf Ballbesitz und deren Pressing dementsprechend auch ein bisschen schwächer ist. Nur das Ding ist, das, was die im Pressing verlieren, der Unterschied ist so gering, also ist relativ gering und das, was sie dafür im Aufbauspiel und im Angriffsspiel gewinnen, dadurch, dass sie das mehr trainieren, das wiegt es mehr als auf. Ne? Also du kannst quasi, wenn du dich mehr auf Offensive fokussierst, gewinnst du mehr, als du verlierst, dadurch, dass du dich weniger auf Defensive fokussierst, ist mein Eindruck. Und ergibt auch Sinn, weil du kannst, Pressing ist relativ simpel so. Ich glaube, Pressing zu trainieren bei einer Mannschaft, die noch nie Pressing gespielt hat und die das nicht gewohnt ist, dafür muss man sich sehr stark drauf konzentrieren. Aber wir sind ja auch in einem anderen Fußball, Umgebung, Umwelt jetzt gerade. Und wir sind jetzt in einer Fußballumwelt, wo ja fast alle Spieler einfach schon ihre gesamte Karriere lang Pressing trainieren. So. Mhm. Und wenn du mit 18 in die Bundesliga hochkommst und du hast jedes Jahr, bringt dir ein Trainer immer ein bisschen mehr Pressing bei, irgendwann mit 25 checkst du schon, wie das funktioniert. So, da musst du nicht mehr, wenn du das dann nicht jede Woche in drei Einheiten trainierst, ist es vielleicht nicht so ganz perfekt in jeder Situation, aber es ist zumindest gut genug, dass es schon schwer zu bespielen ist, so. Und es nicht so den riesen Unterschied ausmacht, ob es jetzt perfekt ist oder nur gut, so. Und da macht es einen größeren Unterschied, ob du dann noch an Details im Ballbesitz arbeitest. Und ich glaube, dass es schon dahin geht, dass der beste Approach ist, dass du komplette Mannschaften haben willst, was Benny schon gesagt hat, was Leverkusen außergewöhnlich macht, die wirklich in allen vier Phasen super sind, dass du schon in allen vier Phasen, das sagen ja Trainer jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Sandro Schwarz hat das schon gesagt, wann hat er bei Mainz angefangen, 2016 oder so, da hat er schon gesagt, wir wollen in allen vier Phasen Lösungen haben. So. Und da gibt's immer mehr Trainer, die das auch wollen und immer mehr Trainer, die es auch umsetzen. Und ich glaube, innerhalb dieser vier Phasen musst du dann, das zeigt sich, glaube ich, immer mehr, oder zumindest in der aktuellen Phase, wenn Spieler das dann sehr, sehr gut können, ändert sich's vielleicht auch nochmal. Aber in der aktuellen Phase kannst du sehr viel rausholen, wenn du an bestimmten Sachen im Ballbesitz arbeitest. Und ich glaube, das wird schon der Approach sein. Und wenn wir die Tabelle runtergehen, sehen wir das durchaus auch, dass Mannschaften besser gefahren sind, die eher einen relativ kompletten oder eher offensiv orientierten Approach hatten, als Mannschaften, die einen eher defensiven Fokus hatten. Ne? Also ich würde sagen, defensiven Fokus hat vielleicht Wolfsburg oder so ein bisschen so ein RB Approach, so ein bisschen keine gute Saison gespielt. Union dann vor allem nach dem Trainerwechsel auch so ein 2012er 4-2-3-1 Umschaltfußball-Dings hat auch nicht so richtig was gebracht. Und dann hast du auf der anderen Seite Freiburg, die schon immer die schon immer auf alle vier Phasen irgendwie gesetzt haben, mal mehr das, relativ wild. Du hast Bremen, die eigentlich aus einer offensiven Spielweise kommen, haben sich in der Defensive noch verbessert. Du hast Hoffenheim, die die meisten Tore fallen in der ganzen Liga, so. Die können immer noch nicht verteidigen, aber können zumindest angreifen.
Das alte Werder ist quasi Hoffenheim, so wie Werder früher.
Ja, ja. Und auch selbst bei Mainz, die Defensive wirklich gut gemacht haben. Ich guck mal, Mainz ist von den kassierten Gegentoren sogar Top 8. Könnten aber trotzdem, können sie noch absteigen?
So, das können noch die absteigen, dann, ja. Die Hörerinnen und Hörer wissen es direkt nicht mehr, aber sie können vielleicht in der Relegation gegen Düsseldorf spielen.
Also in dem Sinne, glaube ich, war es schon eine Saison, die dann auch irgendwie für Offensivfußball stand, so ein bisschen.
Bin ich bei dir? Ich finde, dass wir, also ich habe die Sorge ein bisschen in der Bundesliga, weil es ja bei sowas auch immer viel um den Faktor Zeit geht, ne? Also wie viel Zeit gebe ich einem Trainer und gebe ich einem Team, sich zu entwickeln, und Bundesliga-Vereine neigen ja sehr, sehr schnell dazu, Intensität als Identität zu nehmen, wenn Ballbesitz im ersten Stadium nicht funktioniert. Und das ist für mich eine Frage von, wie verteilst du deine Coaching-Aspekte? Also wie ganzheitlich willst du dein Spiel entwickeln? Ja, es wird alles offensiver und es gibt auch mehr Teams, die gefühlt mit dem Ball spielen wollen. Für mich ist so Eintracht Frankfurt das Team, wo ich es am eindringlichsten gesehen habe, wie es eigentlich dann im Endeffekt nicht laufen sollte, dass du von Anfang an sagst, wir wollen hier mehr den Ball haben, wir wollen hier mehr spielen. Dann hast du intern aber wieder Leute, die sagen, ja, also eigentlich wollen wir auch ein bisschen mehr Intensität gegen den Ball haben. Und ich habe immer die Sorge in der Bundesliga, dass dieser Cut dann einfach wieder noch extremer wird zwischen Teams, die es vom Coaching her besser hinbekommen, das ganzheitlich zu spielen, und Teams, die dann einfach wieder sagen, okay, das erste hat nicht funktioniert, wir brauchen jetzt erstmal jemanden, der stabilisiert. Und da ist ja das erste Thema bei jedem Team immer, kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, wir holen einen Trainer, der Intensität reinbringt, Mann gegen Mann, hoch zustellen, eklig sein auf dem Platz, und damit reißt du dir ja alles ein, was du vorher versucht hast zu implementieren. Und das ist immer, das sind so die Bauchschmerzen, die ich in der Bundesliga habe, weil wir haben immer mal wieder über die letzten Jahre so Phasen drin, wo man sagt, okay, da stechen mal Teams hervor, die mit was anderem glänzen wollen als eben Pressing gegen Pressing, aber das reißt dann auch relativ schnell wieder ein, zeigt die Erfahrung irgendwie der letzten Jahre. Und ich hoffe, und das ist wirklich meine Hoffnung, ich hoffe, dass Stuttgart da so ein bisschen der Vorreiter ist. Was passiert, wenn du ein Spiel zumindest in, die sind nicht perfekt in allen vier Phasen, aber wenn du zumindest zwei oder drei von vier Phasen halbwegs gut beherrschst und eine besonders gut beherrscht und coacht, dass du dann eben diese Zeit geben kannst und man dann nicht so schnell wieder die Rolle rückwärts macht.
Das ist ja das Lieblingsthema von dir, Martin. Deswegen habe ich natürlich die Übersicht, wie lange die Amtszeiten der aktuellen Trainer sind. Die habe ich natürlich schon offen. Ich würde in keine Sendung mehr gehen, ohne diese Übersicht aufzumachen. Und wir haben tatsächlich 2, 4, 6, 8 Trainer, die unter einem Jahr lang Trainer sind und nur darüber. Und da ist dann Thorsten Lieberknecht mit 2 Jahren und 10 Monaten schon der Outlier. Und Christian Streich und Frank Schmidt natürlich führen das an, aber in ganz besonderen Umgebungen. Kann man vielleicht an dieser Stelle dann auch ganz gut über so Härtefälle reden aus taktischer Sicht, wie eben zum Beispiel Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, wo man eben bei Gladbach jetzt sogar schon mehrmals und bei Eintracht Frankfurt zu dieser Saison hin gesehen hat, man will etwas verändern, etwas Großes auch verändern und hat damit nicht den großen Erfolg. Eintracht Frankfurt wird sehr wahrscheinlich, also Europapokal werden sie spielen, sehr wahrscheinlich werden sie jetzt auf dem 6. Platz gelandet sein, was vor der Saison jeder unterschrieben hätte, aber die Art und Weise hat für unheimlich viel schlechte Stimmung gesorgt, im Umfeld, im Verein, und ich hatte das Gefühl, irgendwann auch im Trainerteam. Was sind deine Gedanken dazu, zu diesen Teams, bei denen eigentlich jeder von uns erkennt, hier wird gerade etwas Größeres verändert, was ja Zeit brauchen muss, weil sonst, wenn es einfach wäre, es zu verändern, dann würden sie ja ständig Teams machen, ihre Philosophie umzustellen. Und gleichzeitig wissen wir aber alle, der Thomas-Tuchel-Ansatz, nämlich erstmal einen Fußball spielen zu lassen, der auf jeden Fall Ergebnisse liefert, das ist der, der dich im Amt hält. Also in der Regel, da ist Thomas Tuchel jetzt auch wieder, aber gut, besondere Situation.
Naja, ich würde schon meinen, dass da einfach, dass das auch eine Qualitätsfrage ist. Also, dass es nicht nur um Zeit geht, sondern dass du halt auch jemanden finden musst, der darin dann auf dem Niveau, das sind die 18 besten Mannschaften Deutschlands, da muss auch einer der 18 besten Trainer sein Deutschlands, optimalerweise, wenn du noch besser performen willst, als man von der Mannschaft erwarten kann, einer der 10 besten Trainer oder einer der 5 besten Trainer. Und du spielst ja, wenn du Werder Bremen trainierst, spielst du ja nicht nur gegen, spielst ja nicht gegen Zweitligamannschaften, sondern du spielst ja auch gegen Stuttgart und auch gegen Leverkusen und auch gegen Bayern. Deshalb, das macht's, glaube ich, so schwer, dass einfach das Grundniveau in der Bundesliga so hoch ist und die anderen versuchen ja auch was. Die anderen haben ja auch eine Idee. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es lange brauchen muss, eine Spielweise zu verändern. Ich glaube, wenn man das gut angeht, kann das schnell funktionieren. Es ist natürlich einfach, wie viel Output dann da rauskommt, ist auch immer so ein bisschen eine Frage, ne? Also es geht ja nicht nur darum, eine Spielweise zu verändern, ist das eine, mit der Spielweise auch so effektiv zu haben, dass man damit beeindruckend viel gewinnt, ist ja nochmal was anderes. Und gerade in der Tabellenmitte ist sowas, kommst du ja viel einfach in Varianzgeschleuder rein, dass du einfach, weil wenn du die zehntbeste, also wenn du Werder Bremen bist oder Wolfsburg sollte wahrscheinlich ein bisschen höher sein, aber Freiburg, Werder, sowas, dann hast du per se sehr viele Spiele, also du hast wenig Spiele, die du sicher gewinnen musst, aber wenn du einen guten Job machst, hast du viele Spiele, die du gewinnen kannst. Das Ding ist, wenn du viele Spiele hast, die du gewinnen kannst, hast du auch viele Spiele, die du verlieren kannst. Und dann ist es so ein bisschen auch zufallsabhängig, wie viel du dann gebündelt auf 7 Spiele gewonnen hast. Ne, manchmal hast du ne Zeitraum von 2 Monaten, da gewinnst du 5 Spiele. Manchmal hast du einen Zeitraum von 2 Monaten, da gewinnst du nur 1 Spiel. Das liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, Trainer, Mannschaften, Vereinsführung und Fans müssen gerade bei so Mittelfeldmannschaften ein bisschen akzeptieren, dass auch wenn die gute Arbeit machen, du mal in eine negative Phase reingeraten kannst. Und wenn du das Gefühl hast, die Spielweise ist aber das, was wir eigentlich sehen wollen, muss man das auch mal akzeptieren, dass man trotzdem nicht alles gewinnt. Dennoch ist natürlich die Frage, ob die Spielweise dann so ist. Ich habe jetzt zu Frankfurt kann ich nicht viel sagen, habe ich wenig gesehen. Muss man
zum
dann
Beispiel
halt
Gladbach, ne? Also ich finde Gladbach letzte Saison unter Daniel Farke ist dafür ein gutes Beispiel, mit einer relativ langen Negativphase dann am Ende, wo man aber eigentlich über die ganze Saison gesagt hat, das ist ja in Phasen der Fußball, den man eigentlich sehen möchte, wo du dann aber wieder einen Cut machst und was, wie bei Gladbach sowieso in den letzten 4 Jahren immer, und dann sagst, wir machen jetzt mal ganz was anderes, weil das letzte hat nur zum Teil funktioniert, weil du diese Phasen eben nicht in Kauf nimmst.
Ja, und vor allem dann, wenn man sowas macht, der größte Fehler für die Entwicklung eines Vereins ist, einen Trainer zu holen, von dem man eigentlich, wenn ich den aktuellen Trainer neben den zukünftigen Trainer stelle, und ich würde insgesamt sagen, eigentlich ist der aktuelle besser, eigentlich können wir von dem mehr erwarten, nur der hat jetzt halt ein paar Mal verloren. Dann einfach, weil der ein paar Mal verloren hat, den zu nehmen, von dem man eigentlich nicht erwarten kann, dass der besser ist, aber er ist halt neu. So. Das ist, glaube ich, das passiert relativ viel im Fußball und ich glaube, das ist relativ großer Blödsinn und ich glaube, das hat man tendenziell bei Union diese Saison gesehen, bei Köln auch so ein bisschen, dass dich das halt dann nirgendwo hinbringt, Gladbach vielleicht auch so, weil das ja auch nicht der Trainer dann für die Situation war, weil Seoane ja ganz anderen Fußball spielen lässt. So du nimmst die laufschwächste Mannschaft der Welt, der Bundesliga, du nimmst eine der laufschwächsten Mannschaften der Bundesliga. Das war ein Versprecher, das wollte ich nicht so sagen. und gibst diese Mannschaft einem Trainer, der über Intensität kommt. So, das ist ja klar, ja, aber der ist halt neu. So.
Ja, in der perfekten Welt ist es ja eigentlich so, und das ist ja auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, das Ergebnis von RB, warum sie so konstant sind, weil sie eine vereinsübergeordnete Spielphilosophie haben und danach ihre Trainer aussuchen und sich als Verein nicht abhängig machen von der Idee, die einen Trainer extern mit reinnimmt. Und ich glaube, da fängt häufig schon der Fehler in der Struktur an, dass du dir als Verein gar nicht klar bist, wo die Reise in den nächsten Jahren inhaltlich hingehen soll. Und du kannst den Weg ja irgendwie mal korrigieren, aber das große Ziel nicht. Und ich glaube, dass zu häufig das Ziel einfach korrigiert wird und du dann immer bei Null beginnst und von neu anfangen musst. Und deswegen, dass dieser Cut in der Liga zwischen Teams, die sich klar sind, wo sie hinwollen, und das hast du ja in der Kürze der Zeit zum Beispiel bei Leverkusen und Xabi Alonso so krass gemerkt, von defensive Stabilität, Umschaltteam, dann aber klar werden, das Ziel ist es, relativ schnell zu einer Ballbesitzmannschaft zu werden, den Kader anzupassen, den Trainer dafür vorher zu holen, der dir alle 4 Phasen irgendwie abstecken kann und dann nach Relevanz zu entscheiden, was brauchen wir im Kader, was braucht das Umfeld. so arbeitest du ja in einer idealen Welt. Aber in der Bundesliga ist es immer so, dass dann ein Weg oder ein Ziel wird klar definiert. Das funktioniert dann 2, 3 Spiele nicht und du holst den nächsten Feuerwehrmann, der übrigens auch immer aus demselben Pool, da wird immer aus demselben Pool gefischt. Also wie häufig, also du kannst eigentlich die Uhr schon wieder danach stellen, dass du nächstes Jahr nochmal irgendwo Bruno Labbadia oder sonst wen siehst.
Und gute Überleitung, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und ich möchte mir auch nochmal selber auf die Schulter klopfen, dass ich vor 2 Jahren, als Sebastian Hoeneß bei Hoffenheim am Ende irgendwie 7 Spiele nicht gewonnen hat oder so in Folge, da habe ich schon gesagt, warum zum Teufel entlassen die den? Die spielen doch guten Fußball und sind irgendwie 7. geworden. Und dann haben sie Breitenreiter geholt und waren 7. Und Stuttgart hat den gleichen Move mit Terracino gemacht und hat Labbadia geholt. Jemand anders. Genau. Und dann haben sie Trainer getauscht und die sind jetzt 3. und 7.
So. Ich glaube aber, Sebastian Hoeneß hat das
so viel zusammen.
Ich glaube aber, Sebastian Hoeneß hat das sehr, sehr gut getan, dass er dieses Jahr für sich nutzen konnte im Sinne von, also ich glaube, dass der Sebastian Hoeneß, wenn er das noch ein Jahr weitergemacht hätte und länger bei Hoffenheim geblieben wäre, dann hätte das beim VfB Stuttgart never ever so funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat, weil das ein Trainer ist, der für sich gesagt hat, ich weiß, was meine Stärken sind. Und Sebastian Hoeneß wäre schon immer ein Trainer, der so eine Affinität dafür hatte für Daten und moderne Dinge und sich da fortzubilden. Ich fand aber auch schon bei Hoffenheim, dass es einfach, also der Fußball war okay und es war offensiv, auch konnte man sich das angucken. Aber da hat gruppentaktisch schon viel gefehlt. Und das unterscheidet für mich dann auch einen guten nochmal von einem sehr guten Trainer. Wenn du dann immer nochmal hergehst in dem Jahr, wo du vielleicht gerade keinen Job hast und sagst, ich bin bereit dazu, mir etwas Neues anzueignen und mich zu verändern, damit es ganzheitlich besser wird. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis bei Sebastian Hoeneß, weil mein Take ist, der Hoffenheim Sebastian Hoeneß steigt mit dem VfB Stuttgart ab. Glaube ich.
Glaubst du?
In der Saison steigt er, also in der Saison, wo er als Feuerwehrmann in Anführungszeichen übernimmt, wenn er direkt aus Hoffenheim kommt, steigt er ab. Und andersrum hat er dieses Jahr aber so gut genutzt, dass er dann Abläufe hatte, die gegriffen haben, die funktioniert haben und die er dann zur neuen Saison quasi mit aufgreifen konnte. Und das ist, glaube ich, deswegen habe ich wahnsinnigen Respekt vor Sebastian Hoeneß, vor dem, was er gemacht hat.
Weil er noch diese Zeit dazwischen hatte. Okay, ja, jetzt verstehe ich es, diese paar Monate. Aber was macht man denn dann mit Teams, wo man vielleicht auch gar nicht so sicher sein kann, wo sie hinwollen? Also das ist ja, Wolfsburg ist, glaube ich, nochmal ein Spezialfall, weil da ist alles weird, aber sie werden ja sowieso nicht dafür bestraft werden, haben genügend Geld. Bei Gladbach und bei Eintracht Frankfurt sieht es ein bisschen anders aus. Und man könnte jetzt ja die Argumentation fahren, dass ja vielleicht ab Frankfurt auch das Mittelfeld beginnt. Und das ist natürlich schlecht, weil Frankfurt möchte nicht zum Mittelfeld dazugehören. Man möchte natürlich eigentlich, der Cut sollte weiter oben sein. Klar, das muss man auch kritisieren. Aber wenn man jetzt dann die Argumentation von Martin verfolgen würde, könnte man sagen, ja, und in diesem Mittelfeldgewaber haben wir halt auch die Varianz. Und dann ist es klar, dass es halt mal schlechter läuft, mal ein bisschen besser läuft. Und insgesamt sollte man halt nicht komplett in einen Abwärtsstrudel reingeraten, der langfristig da ist. Martin hat gesagt, er hat nicht so viel Eintracht Frankfurt gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Benni. Was würdest du denn dann mit diesem Fall anfangen? Weil ich finde, das ist doch eigentlich das, wo ihr jetzt glänzen könnt, weil ihr taktisch und spielphilosophisch auf Teams blickt und euch von dem ganzen Drumherum vielleicht nicht so sehr beeindrucken lasst wie viele andere.
Ich glaube, ich muss in meinem Kopf immer noch über Terracino lachen. Ich kann mich nicht konzentrieren gerade.
Verständlich.
Das musst du mir einen Job geben.
Also ich hab viele Spiele von der Eintracht gesehen und ich fand eigentlich die grundsätzliche Idee, die sie zu Saisonbeginn hatten, also dass du jetzt wirklich grundlegend mehr hin willst zu Kontrolle und kontrolliertem Spiel und vor allen Dingen zu einem kontrollierteren Aufbau hin, da hast du sehr, sehr viel zu Beginn bei Dino Topmöller gesehen. Also mir ist so, da war ich nämlich auch hier bei dir zu Gast in der Sendung, Max, bei dem Spiel gegen Köln, wo sie, glaube ich, dann ganz bieder 0-0 spielen, war es, glaube ich, wo ganz wenig passiert, aber wo du eigentlich gesehen hast, sie haben gegen den 4-4-2, was versucht hoch zu pressen, in einem 3-Raute-3 eine vernünftige Idee. Es fehlte aber das Spielermaterial, um das umzusetzen. Und in der Verlosung, wer irgendwo Schuld hat bei Eintracht Frankfurt, wird mir zu selten Markus Krösche genannt, weil der Kader ist für mich nicht so gut oder nicht ideal dafür, was Dino Toppmöller eigentlich spielen lassen möchte oder was die ursprüngliche Idee war. Und ich finde, sie müssen sukzessive dahin kommen, dass sie mal eine Sprache auch sprechen, weil ich finde, das ist Eintracht Frankfurt extrem abhanden gekommen. Da hast du Dino Toppmöller, der eine Idee von Fußball verfolgt. Und auf der anderen Seite Markus Krösche, der öffentlich sagt, wir wollen hier wieder mehr Rock'n'Roll-Fußball haben. Mhm. Und du dir denkst, boah, Männer, also irgendwann müsst ihr euch auch mal für eine Linie entscheiden und nach einer Linie auch den Kader zusammenstellen. Ich glaube, dass Eintracht Frankfurt, und das ist immer ein, Max, du hast es schön gesagt, es ist ein Härtefall, weil sie natürlich auch eine sehr, sehr eigene Idee haben von Kaderwertentwicklung und von wie entwickelst du Spieler, wann gibst du Spieler ab, weil es ja viel darum geht, einfach viele Spieler einzukaufen und dann aber auch möglichst schnell wieder, wenn der Marktwert dann gesteigert ist, abzugeben. Und ich glaube, dass du Probleme hast, wenn du dich nicht vorher klar committest, was die Idee von Fußball ist. Das musst du dann konstant durchziehen und einem Trainer auch die Möglichkeit geben, in einer schlechten Phase, und die hatte Eintracht Frankfurt zu Genüge in dieser Saison, den Trainer auch zu stärken. Ich finde, das ist etwas, was Eintracht Frankfurt nicht gut wegmoderiert hat, den Trainer zu stärken und öffentlich auch zu sagen, das ist unser Weg, das ist das, das soll hier über Jahre Früchte tragen, so wollen wir den Verein verändern. Und ich glaube, dass der Kader einfach ein paar Veränderungen davon weg ist, dass die Idee von Dino Toppmöller greift und funktioniert, weil es in ganz, ganz vielen Spielen immer so Nuancen waren. Und er hat sich dann aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, da gehören immer mehrere Parteien dann mit dazu, Dino Toppmöller hat sich dann natürlich auch ein Stück weit dazu hinreißen lassen, da ist für mich das VfB Stuttgart-Spiel so das beste Beispiel, dann so nachzugeben und dann zu sagen, okay, dann gebe ich den Leuten jetzt halt hier irgendwie Intensität und Rock'n'Roll-Fußball und dann verteidigen wir halt gegen Stuttgart 1-1 über den ganzen Platz. Und dann hast du halt gefühlt in der ersten Halbzeit 15 Abschlüsse von Stuttgart, kein einziges Mal aufs Tor geschossen und fragst dich halt, ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Also da gibt es dann auch keine Umstellung. Und Konstanz, Commitment und sich ganz klar öffentlich an einer oder öffentlich eine Sprache sprechen, ist, glaube ich, bei Frankfurt das Wichtigste, um etwas zu entwickeln, weil die grundsätzliche Idee einfach nicht verkehrt ist.
Ja, das ist sehr interessant. Also allein, wenn man die Statistiken anguckt von Frankfurt, da sieht man, dass dieses Team in sich zerrissen ist. Also es passiert sehr viel auf Passspiel. Sie haben aber die zweitwenigsten Torschussvorlagen nach Pässen ligaweit. Also nur Heidenheim ist da noch schlechter. Kreieren sehr, sehr wenig, sind aber dafür super in Zweikämpfen. Drittbestes Team nach Zweikämpfen. Haben immer wieder auch Pressingphasen mit drin. Deswegen haben sie insgesamt eine ganz gute Menge an hohen Ballgewinnen. Aber eben, ja, wenn man dann in den Saisonverlauf reinguckt, dann siehst du eben, es ist so ein Schlingerkurs tatsächlich, der da gefahren wird.
Wenn man sich die Zones of Control, heißt das, das können sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer nebenbei gerne aufmachen, bei theanalyst.com aufmacht, dann hat Eintracht Frankfurt, vor allen Dingen, wenn es gegen gegnerische Hälfte geht, die haben Werte wie einen Abstiegskandidat da, weil sie einfach, und da sind wir wieder bei dem Thema, es tut schon weh, wenn du im Winter Sasa Kalajdzic mit dazu holst, der dir dann nach wie vielen Spielen wegbricht vorne, du dann wieder keinen Zielspieler vorne drin hast, du hast Ekitike, der nicht fit zur Eintracht kommt, von dem ich aber auch glaube, dass wir zur neuen Saison sehr, sehr viel von dem sehen werden und der dem Eintracht-Spiel sehr, sehr gut tun wird. Und dann hast du eben einfach noch viele Überbleibsel im Kader aus dem Oliver Glasner-Fußball und von der grundsätzlichen Idee, die ja sehr viel auf Umschaltmomente einfach getrimmt war. Und das kriegst du ja nicht innerhalb von einer Saison einfach raus. Und das kriegst du nicht innerhalb von einer Saison wegmoderiert. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist es, dass du sukzessive einfach siehst, dass es eine klare Idee und Prinzipien gibt. Und da gehören dann, auch das muss ich jetzt nochmal wiederholen, aber da gehören dann alle mit dazu, auch da Dino Toppmöller eingebrochen ist. Und du musst dich einfach darauf besinnen, welchen Weg wolltest du in diesem Sommer einschlagen und den im nächsten Sommer zur neuen Saison wieder verfeinern. Weil diese Themen, Kontrolle, Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, das ist ja etwas, was Dino Toppmöller kann. Also wo der eine grundsätzliche Idee hat, wie er das entwickelt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin diskutiert haben. Du brauchst auch eine gewisse Qualität. Martin hat vorhin das schön beschrieben von Guirassy, was der macht, wenn er einen Ball festmacht oder wenn er das Spiel eben ins letzte Drittel gestalten möchte. Ja, hat Frankfurt einen Spieler, der so druckresistent ist, der den Ball vorne hält? Ich würde aktuell sagen, nein. Und dadurch kommen ja solche Werte eben zustande. Und ich finde es schade, dass es jetzt eine Generalkritik zu Dino Topmöller gibt, dass er ein schlechter Trainer ist oder nicht der Richtige für Frankfurt. Weil, wie gesagt, die grundsätzliche Idee ist schon gar nicht so verkehrt.
Ich möchte zu dem Thema, das kann man jetzt als Pro oder Contra werten, aber Dino Topmöller hat, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der hat dann nach seiner Spielerkarriere 3 Jahre Spielertrainer gemacht, war dann 3 Jahre beim F91 Düdelingen in Luxemburg, dann noch bei, dann noch in Belgien ganz kurz und seitdem Co-Trainer und Co-Trainer auch noch 4 Jahre. Also seine Cheftrainererfahrung sind primär 3 Jahre in Luxemburg.
Mit denen er aber in die Europa League eingezogen ist damals.
Ja, drei Jahre Cheftrainer ist auch nicht wenig. Also mir geht's auch nicht ums Niveau. Mir geht's weniger darum, dass es in Luxemburg war. Mir geht's primär darum, dass es nur 3 Jahre waren. Und Trainerjob ist so komplex, weil es ja eine Mischung ist aus Mannschaftsführung, bestimmte Personalentscheidungen, Psychologie, Übungsleitung, taktische Geschichten, strategische Geschichten, auch langfristiges Plan von strategischer und taktischer Entwicklung in der Mannschaft. Sowas wie konkret bringe ich Informationen an die Mannschaft, wie lange mache ich eine Sitzung, körperliche Steuerung, also Belastungssteuerung, wie baue ich Trainings aufeinander auf? Wie stark orientiere ich mich am Gegner in der Trainingswoche? Wie genau mache ich eine Gegnervorbereitung? Worauf muss ich mich bei einem Spiel vorbereiten? Worauf nicht? Es sind so viele Sachen, die man lernen kann, dass ich sagen würde, mit 3 Jahren als Cheftrainer plus ein paar Jahren als Spielertrainer und 4 Jahren als Co-Trainer bist du noch nicht am Maximum. Wenn du jemanden mit so wenig Erfahrung holst, musst du davon überzeugt sein, dass wenn du als Eintracht Frankfurt Nummer 5, 6, 7 Deutschland so jemanden holst, musst du davon überzeugt sein, dass der ein Riesentalent ist. Und dementsprechend musst du auch davon überzeugt sein, dass der unfassbar lernfähig ist. Und dementsprechend solltest du davon überzeugt sein, dass der im zweiten Jahr bei dir deutlich besser ist als im ersten Jahr. Also es wäre ein Wunder, also Dino Topmöller sollte keine Chance auf diesen Job haben, wenn er nicht nächste Saison ein viel besserer Trainer ist als diese Saison. Und dementsprechend, wenn man sich anguckt, was er diese Saison gemacht hat, immerhin 6. geworden, dann man hat ihn ja hoffentlich in dem Bewusstsein geholt, dass er ein junger Trainer ist, sollte das ein Argument dafür sein, dass man denkt, okay, nächste Saison wird wahrscheinlich deutlich besser. Mhm. Das sollte man wahrscheinlich intern auch diskutieren, so, und mit ihm reden und sagen, okay, was waren so deine Learnings, was sind deine Erkenntnisse, was sind deine Pläne für nächste Saison? Und dann muss man eine Idee haben, wo es nächste Saison hingehen soll und warum es nächste Saison dann besser laufen soll als diese Saison. Und man sollte eine klare Vorstellung haben davon, was in dieser Saison nicht so gut lief und sollte das dann besser machen und dann hoffentlich auch eine gute Prognose aufstellen können, was dann nächste Saison konkret besser läuft. So. Und dann, finde ich, hat man einen ganz guten Spot, wo du jetzt auf was aufbauen kannst und wo du eine klare Idee hast, wo du hinarbeiten willst. Und wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, musst du erstmal wieder eine komplett neue Idee aufbauen und musst auch erstmal einen finden, der besser ist als das, was Topmöller jetzt die Saison gemacht hat und von dem du dir auch erhoffst, dass er jetzt perspektivisch über die nächsten 2, 3 Jahre auch besser ist, als das, was du dir von Topmöller erhoffst. So.
Und ich finde, bei allem, was du gerade beschrieben hast, ist es dann halt eben auch wichtig, schon in der ersten Saison als eine Einheit dich nach außen zu positionieren und dass du für diese Idee und für diese Entwicklung durchs Feuer gehst, in Anführungszeichen, ne? Aber dass du eben diese Chance gibst. Und ich glaube, das Fatalste, was du machen kannst, ist einen Trainer mit allen Attributen, die dafür sprechen, dass er diese Entwicklung nehmen kann, mit dem Verein immer wieder vor die Frage zu stellen, ja, den Weg muss jetzt aber eigentlich ändern und bist du eigentlich gut genug dafür, weil wir wollen eigentlich was anderes sehen während der laufenden Saison. Und das ist etwas, was wir bei so vielen Bundesliga-Teams immer wieder erleben, dass dann einfach der Kurs einfach wahllos dann geändert wird und ein Trainer dann dadurch verbrannt wird, weil du es auch im ersten Schritt schon mal öffentlich gar nicht schaffst, das abzumoderieren. Und ich hatte das Gefühl, dass Dino Topmöller für viele Sachen kritisiert wird, die auch per se gar nicht dem Trainerjob oder dem Inhaltlichen, was Dino Topmöller eigentlich ausmacht, entsprechen. Also da geht es dann viel, in vielen Kritiken ging es dann darum, wie er sich präsentiert nach außen, dass er dann vielleicht nicht der überemotionalste Typ an der Seitenlinie ist, ja, okay, aber das spricht ja per se jetzt erstmal nicht für einen schlechten Trainer oder dass er der falsche Trainer ist für den Weg von Eintracht Frankfurt. Und diese Gesamtgemengelage ist für mich einfach nicht gut abmoderiert, wegmoderiert. Und du brauchst halt mit der wenigen Erfahrung, die er hat, einen ganz, ganz starken Rücken, vor allen Dingen in einem Umfeld bei Eintracht Frankfurt. Wir sprechen ja nicht davon, dass der bei einem Umfeld wie bei Hoffenheim oder Leipzig coacht, sondern da sind gewisse Emotionen noch mit dabei und das schwenkt dann noch mal einmal schneller in eine positive oder negative Richtung und da tat mir Dino Toppmöller einfach phasenweise auch leid.
Und ich glaube, indirekt haben wir jetzt auch sehr viel über Gladbach und Seoane gesprochen. Der ist schon länger Trainer, 11 Jahre insgesamt Trainer, 6 Jahre als Cheftrainer, aber Kommunikation, Linienwechsel, es sind alles dieselben Themen und ich weiß auch, dass Borussia-Fans es eh nicht mehr hören können. Plus im Royal werde ich darüber auch nochmal sprechen müssen tatsächlich. Bei Gladbach bin ich ehrlicherweise noch gespannter als bei Eintracht Frankfurt, welche Richtung das in der nächsten Saison geht, weil also dem würde man auch zutrauen, dass sie jetzt Friedhelm Funkel holen und aber ankündigen, Ballbesitzfußball spielen zu wollen. So lost sind die in ihrer strategischen Ausrichtung. Wir haben noch...
Vielleicht kann ich dazu noch eine kurze Anmerkung machen, weil ich glaube, das ist ziemlich wichtig, das auf dem Schirm zu haben, weil das, glaube ich, der entscheidende Punkt ist, der diese Entwicklung, über die wir jetzt gerade reden, die Stuttgart-Leverkusen-Entwicklung, sage ich mal, die ausbremst. Und wir könnten schon weiter in dieser Entwicklung sein, wenn wir das nicht auf dem Schirm hätten, ist diese seltsame Überzeugung, dass Defensivfußball pragmatisch ist, als wäre ein 1-0 mehr wert als ein 3-1. Also Tore schießen bringt dir ja genauso viel wie ein Tor verteidigen. Deswegen, es gibt kein wirklich schlüssiges Argument dafür, warum Defensivfußball per se pragmatischer sein sollte oder ergebnisorientierter sein sollte. Es ist nur dieses Umkehren von Offensivfußball ist schöner, dann muss Defensivfußball ja effektiver sein, sonst wird es keiner spielen. Also es ist immer dieser Vorwurf, dass Offensivfußball nur aus irgendwie moralischen, ästhetischen Gründen gespielt wird und dass es unmöglich ist, dass Offensivfußball vielleicht auch erfolgreicher ist, wo wir jetzt aber eigentlich mittlerweile, wenn wir die letzten 15 Jahre durchanalysieren und gucken, wer da Erfolg hatte, sehen wir relativ wenig Ausnahmen dafür, dass das Offensivfußball eher gut funktioniert hat und Defensivfußball schon sehr häufig gescheitert ist, wird natürlich auch sehr viel von eher unterlegenen Mannschaften gespielt und Offensivfußball eher von überlegenen Mannschaften, mag das ein bisschen beeinflussen, aber auch wenn wir eher kleine Mannschaften angucken und wie die so sich durchbeißen, es gibt auch erfolgreiche Beispiele für guten Defensivfußball, aber ja, ich glaube, von dieser Idee muss man grundsätzlich mal wegkommen, dass man Offensivfußball nur spielt, damit man sich dann abklatschen kann, was für tolle Übersteiger und Fersenpässe man gemacht hat, sondern dass es schon einfach auch darum geht, Tore zu schießen und das beim Spielegewinn schon dolle hilft.
Amen. Und gibt's auch das perfekte Beispiel in dieser Saison, Augsburg. Der Wechsel weg von Enrico Maaßen, der das zwar wollte, aber wo es aus diversen Gründen nicht geklappt hat. Und dann aber Jes Torup, der ganz andere Offensivelemente mit reingebracht hat. Gar nicht aus dem Ballbesitz heraus, die hatten trotzdem oft nochmal 30% Ballbesitz, aber sehr interessant. Und da bin ich nämlich auch gespannt auf den nächsten Schritt in der nächsten Saison. Ob das jetzt quasi schon die Idee war und das für ihn so perfekt funktioniert hat, nur eben hinten raus waren die Ergebnisse nicht mehr da, oder ob er eigentlich auch schon im Kopf hat, naja, in der nächsten Saison setze ich jetzt noch was drauf, reagiere vielleicht auch auf den Abgang von Demirovic, der wahrscheinlich erscheint, bin ich sehr gespannt. Aber da hat man genau das.
Und die Raute. Die Raute ist auch wieder da.
Die Raute ist wieder da, das stimmt.
Die ist nicht tot zu kriegen, die alte
Schaaf,
Sau.
Thomas Schaaf, nicht Bruno Labbadia, wird nächstes Jahr Trainer werden. Thomas Schaaf muss eigentlich wieder in die Bundesliga kommen.
Ich wundere mich eigentlich jede Saison neu, dass es einfach nicht breitflächig gespielt wird. Raute oder auch Tannenbaum, 4-3-2-1. 4-3-2-1 wird ja einfach gar nicht gespielt. Immer wenn es gespielt wird, funktioniert es. Das ist fantastisch. Das wird nie zu einem Trend. Ich warte noch auf den Moment, dass das zu einem Trend wird. Es wird einfach nicht zu einem Trend.
Das ist wie die Zentrumsraute im Aufbau. Jetzt, wo wir die mitspielenden Torhüter haben und viele Dreierketten, ja, dann schieb doch einen auf die 6. Haben wir doch eine mega schöne Zentrumsraute. Aber gut, ist nochmal ein anderes.
Weißt du, was der Nachteil davon ist? Du hast effektiv eine Linie mehr im Spielaufbau und dadurch kann der Gegner auf eine Linie mehr Deckungsschatten machen. Also du kannst relativ einfach dann alles nach, wenn du einfach die erste, wenn deine erste Aufbaulinie zu ist, musst du ja in die zweite Aufbaulinie kommen, das ist, oder in die dritte sogar, wenn deine erste und deine zweite zu ist, dann musst du in die dritte kommen. Und das ist häufig das Problem gegen Angriffspressing, dass du, also wenn du Angriffspressing spielst, häufig lassen Mannschaften zum Beispiel einfach deinen Zehner offen. Aber du kannst den Zehner nicht anspielen, weil der 50 Meter weg ist und da drei Spieler dazwischen stehen. Und wenn du wenn du aus deiner ersten Aufbaulinie noch einen nach vorne schiebst und dein Torwart nicht hinter als Rückwärtslinie hältst, sondern noch quasi mit vorne einbaust in deine erste Aufbaulinie, dann hast du noch einen zusätzlichen Spieler, der in diesen ganzen Deckungsschatten vom Gegner drinnen steht.
Ja, okay, guter Punkt. Aber lustigerweise sind wir damit beim letzten Thema dieser Sendung gelandet. Das war ein Wunschthema eurerseits. Und zwar, ihr wollt noch mal über Pressing sprechen. Zwei Themenblöcke haben wir innerhalb des Pressings, nämlich mannbezogenes Pressing und warum ist es eigentlich immer noch so erfolgreich, und dann das langsame Aussterben des Mittelfeldpressings. Benny, du darfst beginnen, gerne mal mit dem mannbezogenen Pressing.
Das hat sich ja gerade perfekt schon eingeleitet.
Eben, aber was hast du denn gegen den VfL Bochum, Benny?
Lass ihn. Ich habe gar nichts gegen den VfL Bochum. Also prinzipiell nichts, nur dass es mich häufiger stört, wenn sie nicht angelaufen werden und trotzdem jeden Ball immer lang nach vorne knallen. Das ist dann immer relativ schwierig über 90 Minuten.
Das ist pragmatisch von Benny.
Das kannst du doch nicht nach vorne knallen nennen, wenn wir anschauen, wer diese langen Bälle schlägt. Ich bitte dich.
Manuel Riemann.
Das ist reine Magie. Es hat nichts mit nach vorne knallen zu tun.
Ja gut, okay. Aber bei Manuel Riemann...
Ich glaube, ich bin gebiased, dadurch, dass ich jetzt in Bochum wohne mittlerweile.
Na gut, dann verstehe ich es. Ich finde es bei Manuel Riemann, da liebe ich es immer, ich liebe es nicht, wenn Bochum ein Gegentor bekommt. Ich finde es aber mal witzig, wenn die Kamera auf Manuel Riemann dann drauf ist und er mit sich selber spricht und sich selber ärgert. Das finde ich immer witzig. Ja, Angriffspressing ist erstmal prinzipiell, glaube ich, und Mann gegen Mann über den ganzen Platz zu verteidigen, ist erstmal das Simpelste, um als Trainer den Spielern auf dem Platz eine gewisse Verantwortung zu geben und klare Abläufe, dass jeder weiß, du hast einen klaren Gegenspieler, du bist klar zugeteilt. Das heißt ja per se auch nicht, dass mannorientiertes Anlaufen schlecht ist. Ich glaube, ein großes Problem, was wir in der Bundesliga haben bei vielen Teams, ist, dass es in gefühlt jeder Phase gespielt wird. Ich glaube, es ist, wenn du im Angriffsdrittel in ein Mann-gegen-Mann-Pressing gehst, ist es gar nicht verkehrt, wenn du vorher aber relativ strukturiert stehst. Ich glaube einfach, dass wir in der Bundesliga zu wenig Teams haben, die es wirklich effektiv auflösen können und eine klare Idee haben, wie sie eine Mannorientierung überspielen, weil du eben viele Teams immer noch hast, die auf Risikominderung aus sind. Und das siehst du dann eben auch wieder hier in dieser in den Kontrollzonen der jeweiligen Teams. Da ist das letzte Drittel irgendwie gar nicht mit dabei, sondern es geht dann eher hoch und weit und dann wird es ein Gamble, ob du den zweiten Ball bekommst oder eben nicht, aber es ist nun mal das Risikoärmste und es funktioniert halt einfach in der Bundesliga in einer regelmäßigen Häufigkeit, dass du musst ja in der Mannorientierung, um die zu überspielen, bereit sein, einmal irgendwie in den Druck reinzuspielen und das aufzulösen. Und ich glaube, das trauen sich einfach sehr, sehr wenige Teams zu. Und ich glaube auch, dass normalerweise ist es ja eigentlich ein Vorteil für das eigene Team, wenn der Gegner Mann gegen Mann presst, weil wenn du mit sechs Mann, also wenn du zum Beispiel mit sechs Mann prinzipiell aufbaust plus einen Torhüter hast, der mitspielen möchte, hast du schon erstmal in der Absicherung beim Gegner nur noch vier Mann. Das heißt, wenn du da dich relativ clever verhältst, kommst du gut in Umschaltmomente, 1-gegen-1 Situationen, auch isoliert. Ich glaube aber, dass die Angst, gegen ein mannorientiertes Pressing etwas zu verlieren, immer noch höher ist als die Chance, etwas zu gewinnen und etwas zu kreieren daraus. Und da ist ja der VfB Stuttgart eigentlich ein sehr, sehr fast einzigartiges Team, die das ja wirklich erzwingen wollen in der Bundesliga, diese Situation. Und du einfach viele Teams
hast, die klatschen in die Hände, wenn die mannbezogen gepresst werden, sagen die ja. Mega genau. Geil, das ist ja super, ja, da mal was vorbereitet. Zack.
Genau, aber du hast halt viele Teams, wo, und das finde ich eigentlich schade, und das ist dann, glaube ich, bei vielen Dingen auch immer eine Qualitätsfrage. Und da gehören eigentlich auch alle Punkte so ein bisschen mit rein, die wir jetzt im Laufe der Sendung besprochen haben, dass es für viele Teams gar nicht das Ziel ist, generelle Ziel, am Ende so eine Mannorientierung zu überspielen, sondern du erstmal auf Risikominderung gehst und sagst, okay, dann ziehen wir das die ganze Saison erstmal so durch. und schauen dann, dass wir den Kader sukzessive anpassen, mehr Qualität dazu bekommen, anstatt zu sagen, okay, wir versuchen uns in dieser Idee eine Mannorientierung im Pressing aufzulösen, zu entwickeln. Weil ich finde, dass du, wenn du Spieler im Druck anspielst und sie Entscheidungen treffen müssen, das einen viel, viel höheren Lerneffekt hat, als wenn du Bälle einfach nur ja, quasi immer hoch in die letzte Linie bringst und du dann auf die zweiten Bälle gehst. Und ja, es ist halt etwas, was wir sehr, sehr häufig in der Bundesliga noch sehen, was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, nur halt in allen Phasen, Mann gegen Mann, schöne Grüße an Thomas Reis, ist dann immer ein wenig schwierig.
Hast du da Gedanken zu, Martin?
Ja, ich denke, dass das kein bundesligaspezifisches Problem ist, sondern einfach gerade, nur, ich weiß nicht, ob weltweit, vielleicht ist es in Südamerika anders oder in Mexiko, aber in Europa schon, wenn ich auch die Top-Teams angucke, ich habe auch schon ein Spiel gesehen von Arsenal gegen Manchester City, wo Arsenal einfach Manchester City mannorientiert zugestellt hat und Manchester City hat keine Lösung gehabt. Und ein anderes Spiel, wo Manchester City die Lösung hatte, langer Ball auf Haaland, Ablage auf De Bruyne und zack, und dann hat City gewonnen. Ich glaube, mannorientiertes Pressing, wenn du keinen Druck auf den Ball machst und in der Mitte hinterherläufst, das ist Bochum am Saisonanfang mal gegen Stuttgart passiert, wo sie völlig auseinandergenommen wurden. Da haben sie nicht nur mannorientiert gespielt, sondern auch noch keinen Druck auf den Ball gemacht. Das ist Katastrophe. Aber solange du den Gegner wirklich ins eigene Drittel presst und Zugriff auf den Ball hast, Druck auf den Ball machst, ist ein mannorientiertes Pressing sehr, sehr schwer zu bespielen. Aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch, weil es nicht gut gemacht wird, aber das ist halt auch was einfach auch ich glaube, es ist so ein bisschen ein Problem, dass der Fußball oder die Trainer über die letzten 10, 15 Jahre sehr viel besser verstanden haben, wie man den Ball zirkuliert und wie man den Ball behält gegen einen nicht ganz so aktiven Gegner oder gegen einen Gegner, der aus dem Mittelfeldpressing irgendwie rausspringt. Und das läuft ja, das Thema hatten wir es heute schon ein paar Mal, immer über einen freien Spieler. Wie kriege ich da einen freien Spieler? Wer muss da sich zur Seite bewegen oder abkippen oder nach hinten Seite anspielen, wieder Rückpass, Seite wechseln und so? In bestimmten Strukturen, so dass der Gegner es nicht schaffen kann, genug Spieler ins Pressing zu bekommen. Das ist eine Logik, die funktioniert sehr, sehr gut gegen mittelhohes Pressing. Die funktioniert in dem Moment, wo der Gegner dann einfach immer, also du versuchst immer eine Überzahl zu erzeugen. In dem Moment, wo der Gegner alles 1:1 nach vorne committet, schaffst du das nicht mehr. Das wird keine Überzahl mehr sein. Es ist dann auf einmal immer eine Gleichzahl. Und dann musst du in einer Gleichzahl völlig anders spielen als in einer Überzahl. Die Mannschaften sind aber darauf trainiert und die Trainer sind in ihrer Denke darauf fokussiert, Überzahl herzustellen irgendwie und aufzulösen. Und es gibt bestimmte Mittel, mit denen man das versuchen kann gegen Angriffspressing. Diese tiefen Stürmer, die Stuttgart nutzt, die dann einfach auch manchmal sehr weit zurückfallen, sind ein so ein Mittel zum Beispiel. Es gibt ein paar andere Ideen. Aber eins der Probleme, die du, also es gibt, würde ich sagen, zwei wesentliche Probleme, warum das normalerweise nicht klappt. Erstens ist es relativ einfach. Also es ist ja generell relativ einfach, die Mitte zuzumachen im Fußball und den Gegner auf eine Seite zu zwingen. Wenn das im Mittelfeldpressing passiert, spielt der Gegner auf eine Seite, du schiebst drüber. Im Zweifelsfall, wenn der Gegner nicht durch dich durchspielen kann, spielt er einen Rückpass und zirkuliert auf die andere Seite. Dieser Rückpass ist gegen Angriffspressing zu. Du kannst diesen Rückpass sehr häufig einfach nicht spielen, weil dein Innenverteidiger unter so viel Druck ist oder auch weil der Torwart angelaufen wird, dass du nicht rüber zirkulieren kannst. Und das heißt, jetzt hast du auf der anderen Seite drei Spieler, die da stehen, die du aber nicht findest. Und deshalb baust du auf einmal nicht nur in Gleichzahl auf, sondern du baust sogar in Unterzahl auf. Weil du nicht in die Zirkulation reinkommst, die verhindert, dass du in Unterzahl gerätst normalerweise. Zweitens, in dem Moment, wo du zugestellt wirst, generell auch im Mittelfeldpressing, ist es ja so, dass du versuchst, wegzugehen vom Gegenspieler. Eine sehr normale Reaktion. Gegenspieler ist an mir dran, ich versuche wegzugehen in den offenen Raum, um frei zu werden. Wenn der Gegner mitgeht, ziehe ich irgendwie einen Raum auf, ist okay. Wenn aber der Gegner auf allen Positionen mitgeht, funktioniert das nicht, weil du ziehst zwar Räume auf, aber die Räume werden auch wieder nur von dem Spieler besetzt, der auch gedeckt ist. Deshalb funktionieren zwei Instinkte aus dem normalen Ballbesitzspiel, funktionieren gegen mannorientiertes Angriffspressing nicht mehr. Und was stattdessen passiert, dadurch durch dein Freilaufverhalten, ist, dass alle Spieler immer weiter öffnen, immer weiter voneinander weggehen und am Ende hast du Abstände zwischen Spielern, die 25 Meter sind, anstatt 15. So, und Leverkusen hat 8 Meter Abstand, normale Ballbesitzmannschaft hat 15 Meter Abstand, gegen Angriffspressing hast du manchmal 25 Meter Abstand. Und die Bälle, jeder Ball, jeder Pass dauert viermal so lange wie ein Pass von Leverkusen. Und der Gegner hat auch viermal so viel Zeit, darauf zu reagieren. Und das macht's individuell sehr, sehr schwer. Der Gegner hat super viel Zeit, immer in jedem Pass, den du spielst, irgendwie reinzulaufen und dann auch dahinter wieder zuzuschieben. Und jeder Raum, der geöffnet wird, du hast relativ viel Zeit, in den geöffneten Raum dann auch wieder zuzulaufen. Und selbst wenn du ausgespielt wirst, kommst du in den Schnellangriff. Also der Gegner kommt in den Schnellangriff rein gegen dich, hat dann sehr viel Raum für den Schnellangriff, aber das ist noch so viel Platz zum Tor. Wenn da ein Pass nicht genau kommt, läufst du einfach wieder zurück, fällst wieder hinter den Ball zurück und verbarrikadierst deinen Strafraum trotzdem noch. Deswegen ist es meines Erachtens wirklich, also ein mannorientiertes Angriffspressing ist einfach meines Erachtens eine ziemlich gute Strategie. Vielleicht sogar von den verfügbaren, zumindest Strategie, also eine Angriffspressing generell, ist meines Erachtens sogar die beste Defensivstrategie aus diesen Gründen. Optimalerweise spielst du es nicht sofort mannorientiert, sondern eher so Liverpool-Style, dass du dann rausspringst auf die Gegenspieler und nicht schon am Anfang auf den draufstehst. Bist du ein bisschen weniger manipulierbar. Es gibt ja so Mittel wie irgendwie Rotation und weites Zurückfallen und geht jetzt zu sehr ins Detail, aber der Punkt ist, glaube ich, dass dieses Angriffspressing einfach sehr gut ist und dass es eine Aufgabe der Trainer ist und der Mannschaften ist, in den nächsten Jahren bessere Lösungen dagegen zu finden.
Das, finde ich, ist der spannendste Aspekt und der spannendste Punkt eigentlich in der Bundesliga, weil wir, und da bedingt dein Thema meins so ein bisschen, weil wir, Mittelfeldpressing ist ja gefühlt ausgestorben in der Bundesliga, aber die effektivste Methode, in ein mannorientiertes Angriffspressing reinzukommen, ist, wenn du kontrolliert aus dem Mittelfeldpressing dann eben vorspringst und da Druck drauf machst. Wir haben es ja in der Bundesliga, und das ist ja das Spannende, wir haben ja Teams, die sofort in einem Mann-gegen-Mann-Angriffspressing stehen, also die dich bei Torabstoß sofort zustellen wollen. Und ich finde, es gibt zu wenig Teams, die wirklich versuchen, dafür Lösungsansätze dann noch proaktiv zu finden, weil die Chance und das Verständnis von, wenn sie den Torhüter mit anlaufen, hast du ja eigentlich, wenn du vernünftige Abstände hast, auch gegen den Angriffspressing eine Überzahl. Selbst wenn du in der Zirkulation und in der Rotation den Ball verlierst, kommst du sofort, selbst wenn es nah am eigenen Tor ist, in den Gegenpressing rein. Das Problem ist für mich in der Bundesliga vielmehr, dass wir so häufig noch in der Situation sind, dass der Ball von Torwart, Innenverteidiger und dann der Notball sofort zum Außenverteidiger, weil dann kommt der Druck und es dieses Verständnis bei ganz vielen Teams gar nicht gibt, dass dir dass enge Abstände und gut greifende Mechanismen im Aufbau dir einen mega Vorteil gegen ein Team geben, die sofort mannorientiert in den Pressing gehen wollen. Und deswegen werden ja die ganzen Spiele in der Bundesliga immer zu so einem Ping-Pong-Spiel, weil beide Teams dann, das eine Team verliert den Ball, will dann aber sofort den Ball wiedererobern und schiebt wieder in ein hohes mannorientiertes Angriffspressing rein. Und das finde ich mega schade eigentlich in der Entwicklung in der Bundesliga, dass du so wenig Teams hast, und das siehst du ja auch auf Top-Niveau. Wie häufig hatten wir das bei Borussia Dortmund, dass man sich darüber geärgert hat, was die für Probleme hatten gegen ein mannorientiertes Angriffspressing. Wo du eigentlich, ich habe mir jedes Wochenende bei Borussia Dortmund gedacht, dass eigentlich so viele Chancen für dieses Team da drin liegen, daraus etwas zu kreieren, die aktive Mannschaft zu sein, den Gegner vor Probleme zu stellen. Und du immer wieder den Notball spielst, du immer wieder in die Situation kommst, dass du dann wieder über Intensität die zweiten Bälle erobern musst, du dann in Probleme reinläufst. Und ich warte so ein bisschen auf diesen Entwicklungsschritt seit Jahren in der Bundesliga, dass mehr Teams das anpacken, vor allen Dingen bei Torabstoß, weil es gibt ja jetzt mittlerweile, das ist dann halt Detailarbeit. Und du siehst das, finde ich, also Mikel Arteta zum Beispiel, da gibt es ja dann eigene Varianten, dass der Innenverteidiger immer auf den Torwart bei Torabstoß eröffnet, du dann so ein bisschen mit den Abständen spielst, dass du das Pressingverhalten vom Gegner triggern kannst, die ein bisschen breiter anlaufen, du die Passwege aufbekommst und dann du damit so ein bisschen spielen kannst. Das würde ich mir für die Bundesliga wünschen, dass das nicht so klappt immer wie auf dem Niveau, wie Arsenal oder wie von mir aus der VfB Stuttgart das aktuell spielt, das ist klar. Aber mir fehlt das grundlegende Verständnis von, das ist eine Chance. Männer hier auf dem Platz was zu kreieren. Das fehlt mir komplett in der Bundesliga.
Ja gut, aber das ist ja nur eine Chance, wenn du gute Lösungen dafür hast. Und solange
niemand gesucht.
Ja, aber ja, genau, klar. Aber das ist halt schwierig, weil du natürlich diese Lösungen auf hohem Risiko suchst. Nee, ich glaube, ich würde sogar widersprechen. Ich glaube, diese Lösungen werden sogar gesucht, aber die funktionieren zu wenig, weil die mit dem falschen Ansatz gesucht werden. Ich glaube, die Trainer kommen sehr häufig aus diesem Positionsspielansatz und die versuchen hohes Pressing genauso zu lösen. Aus eigener Erfahrung kann ich das nicht sagen, weil das ja naheliegend ist, dass du die gleiche Logik, die woanders auf dem Feld funktioniert, wendest du auch da an. Und dann versuchst du eben positionelle Sachen zu machen, dass du irgendwie so einen Spieler rausschiebst und da eine Zirkulation machst und da eine Gegenbewegung machst und dann hast du da einen Vorteil und dann kannst du da jemanden in den Lauf schicken und so. Und das ich glaube, das Grundproblem ist noch nicht bei allen Trainern angekommen. Dieses Grundproblem, okay, Gegner stellt uns hoch zu. Mitte ist zu. Die lassen den Außenverteidiger offen. Wir spielen den Außenverteidiger an. Gegner schiebt rüber, jetzt ist unsere andere Seite frei. Das ist ein Angriffspressing, wir kommen nicht mehr auf die andere Seite, wir sind in Unterzahl. Egal, was unsere Idee war, es wird nicht mehr besonders gut funktionieren. So ist. Wir müssen überhaupt erstmal auf die andere Seite kommen. Dementsprechend musst du entweder crazy gute Mechanismen haben, also es läuft sehr, sehr häufig darauf hinaus, dass du einfach ein 2 gegen 2 am Flügel hast und es geht dann darum, wer kann das 2 gegen 2 gewinnen am Flügel. Das ist aber dann eine 50-50-Situation mehr oder weniger. Das kannst du üben, dass es besser ist als 50-50, aber häufig ist es 50-50, Stand jetzt. Oder eine andere Lösung wäre halt zu sagen, okay, wir spielen den Außenverteidiger schon mal gar nicht an, weil wir kommen vom Außenverteidiger nicht mehr auf die andere Seite. Oder wir spielen den Außenverteidiger an, dann müssen die Spieler von der anderen Seite aber auch mit auf diese Seite kommen, weil wir kommen von der Seite nicht mehr weg und dann schieben wir alles auf die Seite und versuchen es da durchzuspielen. Also es gibt so ein paar Ideen und ich glaube, die sind einfach noch nicht gängig genug. So, das müssen halt irgendwelche Trainer mal sehr, sehr gut machen, weil die Trainer, von denen am meisten abgeguckt wird, so ist es ja auch. Ne? Du versuchst ja auf hohem Level zu überleben, du versuchst auch Sachen zu nutzen, die schon etabliert sind, wo du schon gesehen hast, in der Premier League, woanders in der Bundesliga, in der spanischen Liga oder so, da hat das schon mal funktioniert. Und die Vorbilder dort sind aber auch Guardiola, der es sehr, sehr positionell löst, der genau eben auch das macht, was er im Mittelfeldpressing macht und versucht, freie Spieler zu finden und ganz krass den Torwart einbindet, aber er auch auf lange Bälle setzt. Oder Arteta, der das auch so positionell löst. Und ich glaube, das sind nicht die besten Lösungen und die sind, glaube ich, nur möglich, wenn du sie wirklich sehr, sehr präzise umsetzt und selbst dann sind sie häufig nicht besonders gut. So, also ich glaube, das ist generell, ich glaube, es ist einfach generell die Entwicklung des Spiels in diesem Moment ist so, dass noch keine guten Lösungen dagegen wirklich etabliert sind und dementsprechend die Leute natürlich strugglen, was zu finden, weil es gibt ja, also die Trickkiste ist noch leer, so, oder in der Trickkiste gibt es bis jetzt nur Sachen, die so okay funktionieren und dann machst du einen Haufen, also wenn du das, was es aktuell an Lösungen gegen Angriffspressing gibt, wenn du das vergleichst mit einfach nur langen Ball auf den Stürmer und versuchen tief zu spielen, dann sind die aktuellen Lösungen so quasi 20% besser und für 20% besser 10-mal mehr zu trainieren lohnt sich nicht. So, und deswegen spielst du lieber den langen Ball. Aber ich glaube, es gibt schon Lösungen, aber ich glaube, die sind noch nicht gefunden.
Ja, ich glaube, ich glaube, dass es sowieso immer grundsätzlich ein Problem ist, wenn du versuchst, die Themen, die Guardiola und Arteta und wie sie alle heißen, die großen Denker unserer neuen Fußballzeit, die sie haben, wenn du die versuchst, 1:1 zu adaptieren auf dein Team und vor allen Dingen auf ein Team, was qualitativ ja logischerweise deutlich unterlegen ist, dass du dann Probleme haben wirst, aber ich weiß gar nicht, ob das ein Trainerproblem ist oder eine Trainerfrage ist, aber mit dem eigenen Material kreativ zu werden, vermisse ich schon etwas bei vielen Trainern in der Bundesliga, weil
ja, auf jeden
Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei vielen Teams das Gefühl, und das gilt nicht nur für Borussia Dortmund, die ich ja gerade eben angesprochen habe, sondern auch bei ganz vielen Teams in den unteren Regionen, dass es dann gar nicht, also es wird gar nicht versucht, da eine Lösung zu finden und kreativ zu werden. Also für mich ist zum Beispiel Ole Werner noch ein Positivbeispiel. Also der ist ja wirklich versucht, dann auch im Ballbesitz was umzustellen, dass du dann nicht immer nur aus einem Dreieraufbau aufbaust, sondern eben auch mal aus einer flachen Vier, damit du es gegen eine Fünferkette einfacher hast und. Also das würde ich mir mehr...
Enrico Maaßen hat es auch probiert.
Ja, hat nicht geklappt, aber ich glaube, dass wir mehr dahin kommen müssen, Dinge zu probieren und nicht nur einfach versuchen zu adaptieren und drauf zu pressen auf eine Mannschaft. Das ist ja das, was Sebastian Hoeneß im Endeffekt auch erfolgreich gemacht hat. Dass er nicht einfach 1:1 das, was Roberto De Zerbi macht, auf seine Mannschaft draufgepresst hat, sondern da auch noch eigene Elemente und Ideen mit eingeflossen sind. Und so, glaube ich, wirst du am Ende ganzheitlich mit einem Team erfolgreich. Und das vermisse ich bei vielen Bundesliga-Teams, weil es dann schon immer so ist, dass es nur die eine Phase ist im Spiel, die ein Team richtig gut beherrscht. Und wir deswegen noch weit weg sind bei vielen Teams von ganzheitlich Fußball spielen und Fußball ganzheitlich denken und trainieren.
Ja, ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall zu 100%. Ich glaube, wenn man in 20 Jahren den Podcast hört, dann wird man auch sagen, ja, ist doch selbstverständlich. Aber zurzeit ist es halt noch nicht selbstverständlich, das stimmt.
Und ich finde es auch einfach schön, dass die Lösung gegen mannbezogenes Angriffspressing ist, nicht eine Top-Idee auf seine Mannschaft drauf zu pressen. Das gefällt mir jetzt einfach als Germanist auch sehr schön.
Und das wäre sonst aber, da hätte man das Problem dann verdoppelt, das wäre blöd.
Sehr schön. Ihr zwei, ich weiß, dass ihr noch ewig weiterreden könntet und ich könnte euch noch ewig zuhören, nur irgendwann raucht mir auch so sehr der Kopf, weil ich verstehe ja dann doch immer nur 80% von dem, was ihr sagt. Es war aber wieder hochinteressant und ich finde es auch wirklich spannend, dass in jedem Taktik-Royal Pressing eine Rolle spielt und aber so wirklich sich die Themen dann im Großen und Ganzen immer noch nicht so ganz geändert haben. Aber mit Leverkusen und Stuttgart haben wir ja jetzt die Hoffnung darauf, dass vielleicht doch jetzt wirklich etwas Neues, Nachhaltiges passiert ist in dieser Fußballsaison, die jetzt dann auch auf die kommenden weiter sich auswirkt. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Wenn ihr Martin Rafelt noch viel ausführlicher hören wollt, dann bucht euch eine Spielverlagerungs-Academy. Ich werde es natürlich wie immer verlinken in den Shownotes. Martin, danke dir, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank. Es war mir eine Heidenfreude.
Eine Heidenfreude. Und damit haben wir Heidenheim indirekt auch noch erwähnt.
Aber gar nicht drüber geredet. Eigentlich Skandal.
Ja, gut, wir können jetzt auch nicht alle Teams durchgehen, das ist ja dann der Royal, aber da haben wir ja viel Pressing, also und ja, Tim Kleindienst schon mal der allererste, der da mit anpresst. Die meisten Fouls der Liga, Tim Kleindienst, ich glaube 107, wie viele gelbe Karten hatte? 5. Das ist auch einfach, Fouls werden unterschiedlich bewertet an unterschiedlichen Orten des Feldes, werden wir im Heidenheim-Part des Royals sicherlich noch besprechen. Und dann danke ich auch Benny Grund sehr, sehr herzlich. Bei Rondo TV könnt ihr ihn sehen und hören. Da haut er ja auch sehr, sehr fleißig neue Folgen raus, Benny. Ich vermute, da wird es dann auch zur EM wieder ganz gut abgehen bei euch.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier wieder mit dabei sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich euch beiden Experten auch nochmal für Rondo TV verpflichten kann für eine Folge. Bei Max habe ich schon einmal öfter versucht. Martin werde ich auch nochmal nerven. Und ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal.
Und so geht es mir auch. Danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Alles, was wir hier machen, ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub. Davon zahlen wir auch unsere Gästehonorare. In dieser Folge danke ich Clara Käthe, Maxi Messer, dem Luxemburger Teufel, Tombo, Rosina 1909, Mareike und Sinjul. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und ein wichtiger Hinweis noch hier in diesem Feed, Rasenfunk Bundesliga Männer. Da gibt es jetzt alles zum Saisonrückblick. Alles zur EM allerdings werdet ihr dann im Feed Nationalteams finden. Den solltet ihr dringend abonnieren, denn alle Besprechungen der deutschen Teams und auch alle anderen Spiele gibt es nur im Rasenfunk Nationalteams Feed. Abonniert ihn sehr gerne, sagt es auch sehr gerne weiter. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Ich grüße alle, die mich kennen.